ARD.
Mittwochs 18 Uhr, ARD Audiothek. Die Musik schon. Sucht und süchtig in euren Ohren.
Das hast du so schön gemacht,
Tag. Also, ihr seid vielleicht auf dem Stepper, auf dem Fahrrad, beim Kochen, wo noch, John?
Nee, ich weiß nicht, vielleicht abends im Bettchen zum Einschlafen hören.
Ja.
In der Küche irgendwie, um da auch vielleicht sauber zu machen nach dem Kochen.
Man, ja.
Ich weiß nicht genau. Es kann wirklich überall sein, weil sucht und süchtig passt in jede Lebenslage.
Das kann man sagen. Liebe Grüße an euch da draußen. Und wer möchte, ich habe letztens auch gesagt, ihr kriegt jetzt alle eine Umarmung. Da hat jemand geschrieben, ich wollte gar keine haben.
Ja, der ist immer noch wütend, glaube ich.
Von daher formuliere ich das anders. Ich sage, wer möchte, bekommt jetzt eine Umarmung von John und mir.
Wie schön. Kannst du nochmal dein Da-da-da machen?
Da-da-da.
Das ist fantastisch.
Ja. Da-da-da.
Was läuft bei dir so, Hagen? Erzähl mal.
Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen über das Universum. Und das hat mich doch ganz schön planungslos zurückgelassen, kann ich dir sagen.
Ist groß, wa?
Ja. Also unsere Sonne ist ja ein Mikrostern irgendwie. Also es ist wahrscheinlich nicht der korrekte Ausdruck, aber da war so ein Sonnenvergleich. Und es gibt ja Sonnen, also Sterne, ne? Jeder Stern ist eine Sonne. Boah, weiß ich auch nicht, ob das jetzt stimmt, aber die leuchtenden Punkte sind meistens andere Sonnen aus anderen Sonnensystemen. So.
Auch hier gilt, wir sind keine Experten.
Auch hier gilt, wir sind auf keinen Fall Experten. Bitte jetzt nicht ganz viele Nachrichten schreiben. Aber also gerne, aber ich weiß es ja auch nicht besser. Ich habe auch nur die Dokumentation gesehen. Und dann dachte ich so, dann ist mir das so, dann zoomen die raus und raus und raus und hier Andromeda-Galaxie und schwarze Löcher und Stephen Hawking und Albert und ihre Theorien dazu. Und das hat mich dann so am Ende, dachte ich so, was machen wir eigentlich hier? Warum bekriegen wir uns, warum sterben so viele Leute durch uns, also warum sind wir nicht einfach irgendwie ein bisschen mehr eine Einheit, so die Menschen? Also wenn man mal von außen, wenn man rauszoomt, meine ich, dann wirkt das alles so absurd, was wir hier machen. Die schlimmen Dinge, meine ich. Weil das, wir haben einen wunderbaren Planeten, ein Wunder im Weltraum, Stand heutiger Sicht, und also das haben wir noch keinen anderen gefunden, wo es irgendwie Wasser gibt und Fische und Wahnsinn, ja. Fand ich krass, und dann dachte ich so, was sagt mir das jetzt einfach? Und dann war ich echt planungslos und wurde ich doch zurückgelassen nach dem Ende der Dokumentation, weil ich fühlte mich dann wie so eine Ameise in so einem Ameisenhaufen.
Wo permanent Krieg ist.
Ja. Das hat mich doch schon sehr nachdenklich gemacht, weil jeder, der mal im Weltraum war, alle Astronauten, da habe ich dann danach Interviews geguckt von Astronauten, wie die Welt sehen, wenn sie mal auf die Welt schauen.
Ja.
Und das ist schon dann, die denken, das ist der gleiche Grundgedanke, so, was machen wir eigentlich? Warum kriegen wir es nicht hin besser? Ja. Natürlich eine philosophische Frage, aber ja, da war ich dann auch struck in dieser Frage. Wie siehst du das mit dem Planeten?
Naja, ich sehe vor allem, denke ich gerade, dass das Schöne ist, aber wir können ja Sachen hinkriegen.
Mhm.
Ja? Und wir können ja auch, obwohl wir so klein und unbedeutend sind, für uns selbst sind wir ja gar nicht so unbedeutend. Und wenn wir unsere Probleme dann mal identifiziert haben, dann können wir schon auch ganz schön viel bewirken mit uns selbst, aber auch mit anderen Menschen. Und ich finde, da sehe ich dann wieder auch eine ganz schöne Größe in uns eigentlich, in dem, was hier in unserem kleinen Kosmos stattfindet, was aber dann doch so relevant ist. Ja, also, aber na klar, es ist natürlich, wirft einen immer ein bisschen um, wenn man sich diese Dimensionen anschaut, aber
man fragt sich auch, warum gibt es das alles? Was ist der Ursprung dessen? Weißt du, was ich meine?
Ja,
guckst du denn gerne Dokumentationen übers Universum?
Ja, total. Ja. Also für mich so Tiefsee und Universum.
Okay.
Fantastisch einfach.
Lieblingsplanet?
Erde.
Sehr gut. Ja.
Hab ich den meisten Bezug zu einfach.
Vor allem, was ich mich auch immer gefragt habe bei diesen Gasriesen, bei den Gasplaneten, ne? Und das war auch eine Zuschauerfrage in dieser Dokumentation, könnte man da mit einem Raumschiff durchfliegen? Weil Gas.
Ja, und?
Nein.
Okay.
Also es gibt keine feste Oberfläche.
Ja.
Aber natürlich durch Druck und Gravitation wäre das Raumschiff trotzdem ganz schnell kaputt.
Wieder was gelernt, würde ich sagen.
Wieder
was gelernt. Bloß nicht, dass euer Raumschiff kaputt geht, wenn ihr das nächste Mal versucht, durch einen Gasriesen zu fliegen.
Bitte nicht, passt da.
Bitte nicht, genau. Ich würde gern unseren Gast hineinholen in unser kleines Gespräch oder vielleicht auch größeres Gespräch. Und zwar ist der Rapper Nicky Nice, den wir aber mit seinem normalen bürgerlichen Namen David ansprechen werden. Hi David, wie geht's dir?
Hi David.
Hi, freut mich hier zu sein. Also sehr cooles Intro erstmal. Sehr, sehr tief, tiefgründiges
Thema. Sehr tief für mich.
Hab mich jetzt erstmal aufgelockert. Und ja, mir geht's gut. Also ich war heute schön frühstücken. Hab mir ein bisschen Potsdam angeschaut und ja, wirklich sehr, sehr schöne Gegend, war noch nie hier. Ja. Und ja, bin froh hier zu sein. Bin durch euch ja auch durchaus auf diese ganze Suchtthematik erstmal richtig gekommen, dass ich da wirklich ein großes Problem habe. Ja. Und deswegen freut es mich umso sehr, umso mehr hier zu sein.
Ja, mega. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke.
Ich finde, das war gleich ein ganz interessanter Einstieg. Und zwar, erzähl doch mal, wann du angefangen hast, den Podcast zu hören und wie das in Verbindung steht, beziehungsweise wie dieser Prozess war für dich, so eine Erkenntnis dann zu haben.
Also es war so, dass ich, da könnte ich jetzt gleich ganz tief reingehen.
Mach erstmal nur kurz, tief machen wir gleich.
Okay, okay. Naja, es war so, dass ich den Podcast ungefähr im April 2023 bin ich drauf gestoßen. Mhm. Also relativ early bird, sag ich mal. Mhm. Und ja, da musste ich tatsächlich erstmal ganz tief schlucken. Also bei euren beiden Geschichten, das ist mir sehr krass reingefahren, war sehr emotional auch vom Moment her. Und da habe ich das erste Mal so auch dieses Gefühl gekriegt, man ist nicht allein mit dieser ganzen Sache. Und ja, es hat mir einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl gegeben, diese ganze Sache jetzt mal anzupacken und auch zu sehen, ich habe wirklich ein Problem. Und genau.
Krass, ja.
Das habt ihr ja ziemlich gut, bringt ihr ja ziemlich gut drüber und ich bin euch da auch sehr dankbar für die Arbeit, die ihr macht. Das ist wirklich,
Dankeschön.
Also ihr habt mir da wirklich ein bisschen auch aus dem Dreck geholfen, kann man so sagen.
Es war immer wieder Wahnsinn, finde ich, das auch zu hören. Was dahinter steckt, ist ja einfach auch dieses Aussprechen von Dingen, ja, was man ja auch in Selbsthilfegruppen und so erfährt, dass man sich wiederfindet in Geschichten, die andere Menschen erzählen. Und deshalb sind wir auch umso glücklicher, dass du heute hier bist und deine Geschichte erzählen kannst, was ja, da du ja Rapper bist, wahrscheinlich auch viele deiner Hörer erreichen wird.
Ja.
Und gerade im Rap spielen Drogen ja auch eine unheimlich große Rolle.
So, ja, riesig. Ist,
ja. Lass uns mal gleich darauf eingehen. Erstmal fangen wir mal gerne an, so ein bisschen die Biografie durchzugehen, weil wir da ja die ganzen entscheidenden Stellschrauben haben, die Gründe, warum ja das Leben dann so weitergeht, auch gerade mit dem Konsum, wie es dann später wird. Magst du uns mal mit so in deine Kindheit reinnehmen und einfach so ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist, bis hin zum Erstkonsum von einer Substanz?
Gerne, also frühkindliche Sachen kann ich mich tatsächlich sehr wenig dran erinnern. Also bei mir fängt es an, also dass ich tatsächlich sehr behütet aufgewachsen bin. Ich meine, ich bin zwar ein Scheidungskind, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie dahingehend wirklich eine Rolle gespielt hat. Aber sonst sehr behütet aufgewachsen bei meiner Mutter, mit meiner Schwester zusammen. Ja, ja, kleines Dorf. Wasserburg ist die Stadt. Also es war ein Dorf im Kreis Wasserburg quasi, wo ich aufgewachsen bin. Ist in der Nähe von München. Also ich wohne jetzt aktuell in München. Ja, so viel zu der Kindheit, zum Aufwachsen. Und soll ich gleich zum Erstkonsum übergehen oder?
Na, du, sag mal so, hast du vielleicht sozusagen, gab es in deiner Kindheit Unsicherheiten, an die du dich erinnerst? Weil es ist ja, also zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich noch genau weiß, dass ich ein ganz großes Selbstwertproblem hatte, schon seit früher Kindheit. Ich habe mich viel verglichen mit meinen Geschwistern. Ich habe mich viel verglichen mit irgendwelchen Jungs aus der Schule oder aus dem Basketballverein etc. Und kann so ein bisschen zurückschauen und sagen, ja, okay, daher sozusagen mein starker Hang zum Cannabiskonsum zum Beispiel, der einfach als Flucht für mich gedient hat aus diesen Gefühlen heraus. Hattest du in deiner Kindheit Dinge, wo du jetzt raufschaust und denkst, ja, das kann damit zu tun haben, dass ich im Endeffekt ein Drogenproblem bekommen habe?
Also da gibt's sicher Punkte, die dazu beigetragen haben, sag ich mal, aber jetzt so direkt kann ich da wirklich nichts finden. Deswegen finde ich es auch umso interessanter, warum ich dann da so, also ich habe jetzt kein schweres Schicksal erlitten oder so als Kind oder ja, war alles ziemlich normal. Also dieses mit Geschwistern vergleichen, das hatte ich natürlich schon auch.
Ja, ja.
ja, aber irgendwie kein geringes Selbstwertgefühl. Ich war wirklich früher ein ganz normaler Junge, selbstbewusst alles. Bin das eher durch Drogen, dann hat sich das in die entgegengesetzte Richtung gewendet, so dass ich da so ein bisschen unselbstbewusster dadurch geworden bin. Also
ja, okay.
Okay, dann gucken wir doch mal, wie alt warst du denn und was war die erste Substanz?
Erste Substanz war Cannabis tatsächlich.
Ach, vor Alkohol, ja?
Vor Alkohol, ja.
In welchem Alter?
13, 14. Mhm. Also ich glaube, ich habe mit 13 das erste Mal einen Joint geraucht und mir ging es total beschissen danach.
Ja.
Okay. Das weiß ich noch, da waren wir in einer Gruppe gestanden mit meinen Jungs damals quasi und wir haben halt einen Joint geraucht und dann sind wir zum McDonald's gegangen. Die anderen hatten da schon mal gekifft gehabt vorher und für mich war es aber der erste Konsum und ich war wirklich so, ich kann aus heutiger Sicht das Gefühl überhaupt nicht mehr beschreiben. Mir ging's schlecht, also so ja. Übelkeit schlecht. Aha. Ja, also war absolut kein schönes Gefühl und das ist dann eigentlich sehr absurd aus heutiger Sicht, dass ich dann trotzdem nach dem zweiten Konsum da komplett reingerutscht bin. Also
wie war denn der zweite Konsum?
Der zweite Konsum war dann lustig. Also okay. Ja. Das war dann so dieses früher, okay, man kriegt Lachflashs und so und haut sich Chips rein, keine Ahnung, dieses ganze Ding. Ja. Hab damals auch WoW gespielt, World of Warcraft.
Ah, okay. Oh, das finde ich aber interessant. Lass mal da ganz kurz reingehen. Hast du da, weil World of Warcraft war für mich immer so, die Leute, die angefangen haben, WoW zu zocken, so, die waren dann erstmal weg.
Ja.
Also
ja.
Die haben dann, waren dann nur noch, da ging es nur um Experience Points, um die Guild, um die Clan, whatever. Wie hat sich das ausgewirkt auf dein Leben?
Also meine World of Warcraft-Zeit war Gott sei Dank relativ kurz. Was heißt kurz? Also ein halbes Jahr. Also das war aber dann schon heavy. Also mein komplettes Zimmer nur noch vernachlässigt und so richtig, es gibt diese South Park-Folge, wo sie World of Warcraft spielen.
Das ist genial, die Folge.
Und da wird es sehr gut dargestellt im Endeffekt. Also komplette Verwahrlosung. Und dazu muss man halt sagen, das war genau in der Zeit, wo ich dann täglich das Kiffen angefangen habe. Also ich bin auch dann direkt mit Bong eingestiegen.
Okay, krass.
Seinerzeit gab es bei uns, da im Kaff gab es immer nur diesen Hasch quasi. Ja. Also Gras habe ich erst so, ja, wirklich 5, 6 Jahre später so wirklich erst gesehen quasi. Krass. Ja, dann fing das halt sehr schnell an, dass ich von dem einen Mal kiffen, wo es mir eigentlich überhaupt nicht gut getan hat, wo ich es nicht vertragen habe, dass es dann zu einer täglichen Routine wurde, schon mit 14. Also da habe ich dann...
Schon, kannst du sagen, wie schnell das zu täglich ging?
Das ging sehr schnell, ich glaube...
Wochen?
Nee, Tage, würde ich sagen.
Krass.
Krass.
Also ich habe dann von einem Kollegen eine Bon geschenkt bekommen und ab da war mein Schicksal besiegelt sozusagen.
Echte Freunde.
Ja. Vielleicht für die, die uns zuhören und nicht wissen, was das ist. John, kannst du...
Ja, eine Bon ist quasi eine Art von Wasserpfeife, ja, die halt ja einen extrem starken Kick hat, wo man halt mit einer relativ geringen Menge Substanz quasi den stärksten Rausch rausholen kann, der auch vor allem in der ersten Minute, also die einfach einen sehr starken Kick hat, sozusagen. Ne? Gerade im Vergleich zum normalen Cannabiskonsum per Joint sozusagen, ist die Intensität halt eine ganz andere.
Kann man sagen, dass du, warst du auch einer dieser Wasserpfeifenraucher unter anderem? Oder?
Unter anderem, ja.
Okay. Ist das so, dass wenn man diese Bon raucht, dass... Ich meine, ich habe das auch mal gemacht, ja, nur ich will doch aus der Perspektive derer, die uns zuhören, dass sich damit nicht auskennen. Ja. David, ist das so, dass es für dich danach die THC-Zigarette, wie wir auf Therapie sagen, war das dann keine Option mehr für dich, sondern es musste dieser krasse Kick sein?
Es musste dann sofort dieser krasse Kick sein. Also man muss, glaube ich, auch unterscheiden. Ich habe mit Tabak immer zusammengeraucht. Ich glaube, das spielt auch nochmal eine große Rolle, weil Tabak verstärkt diesen Flash enorm nochmal. Also das kickt dann, also du kriegst einen Tabakflash und dann im selben Moment kickt schon das THC, also das Cannabis, komplett in den Schädel rein und drückt dich halt wirklich so komplett weg, so, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass Joints rauchen irgendwie harmloser ist, aber Bong hat für mich schon in der Abhängigkeit sehr, sehr, sehr viel abhängiger gemacht und
War das dann auch, ja, sorry, du warst noch Ben.
Ja, das ging dann halt sehr schnell auch so weit, dass ich dann vor der Schule halt, ich war damals, glaube ich, in der 8. Klasse, vor der Schule dann schon zwei, drei Bongtöpfe gebraucht habe tatsächlich, um in die Schule zu gehen. Ja, das ist sehr krass. Also ich war damals, ich habe eine Klasse wiederholt, weil ich eigentlich aufs Gymnasium gehen wollte. Hat dann aber nicht geklappt. Fragt sich warum, wenn man vor der Schule schon zwei Bongtöpfe raucht. So.
Ja, das ist dann schwierig.
Aber ja, also dadurch, dann habe ich noch ein Jahr in Spanien gewohnt mal und dadurch habe ich zwei Klassen quasi, war ich hinterher. Und dann weiß ich noch, dass ich in der Schule mal war und da waren halt Mädels, die weitaus jünger waren als ich. Also weitaus kann man jetzt nicht sagen, aber damals war das halt vom Gefühl so, zwei Jahre jünger ungefähr. Ja. Und die haben mich dann auf meine roten Augen mal angesprochen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Pollenallergie ganz hardcore und das haben mir die auch dann total abgekauft. Also das war irgendwie für mich auch so ein entscheidendes Erlebnis irgendwie, weil ich erinnere mich da ganz oft dran, weil meine Lehrer wussten natürlich ganz genau, was abging.
Ja, ja, klar.
Also ich hing dann nur noch da, war abwesend, habe eher Quatsch gemacht im Unterricht, als dass ich irgendwie aufgepasst hätte. Obwohl man mir immer gesagt hat, auch meiner Mutter immer gesagt wurde von den Lehrern, ich bin ein intelligenter Typ und ja, ich hätte Potenzial, aber ich habe halt irgendwie nur andere Sachen im Kopf. Und ja, das hat meine Schulzeit auf jeden Fall geprägt und ja.
Und es war dir, was ich interessant finde, es war dir offensichtlich auch da schon unangenehm, dass du sozusagen konsumiert hast, weil sonst hättest du ja nicht dir eine Ausrede für diese Mädels ausgedacht, oder?
Also es war definitiv unangenehm, liegt aber auch daran, ich weiß nicht, wie das in der Großstadt ist. Es war halt eine kleine Stadt, Wasserburg eben, oder ist eine kleine Stadt und da war das sehr geächtet, sag ich mal. Gerade von Mädels, die haben das überhaupt nicht cool gefunden, dass da jemand kifft.
Okay, krass.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es das in anderen Gegenden irgendwie anders ist, dass man dann da irgendwie der Coole ist so. Wenn man der Kiffer ist und keine Ahnung, aber das war definitiv nicht so und deswegen habe ich da immer so ein Schamgefühl gehabt auch, aber ja.
Ist immer schwierig mit diesem Coolheitsgefühl, ne? Also ich, wenn ich mich an die Cannabis-Konsumzeit erinnere, war das auch kodiert unter cool? Wie war das bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Alle aus diesen coolen Klicken haben halt konsumiert bei uns im Prinzip. Also ja, eigentlich fast jeder. Ein paar nicht, aber nee, die waren dann auch nicht so in dieser Clique dabei eigentlich. Es war schon sehr schnell sozusagen eine Konsumenten-Clique irgendwie. Was ich mich gerade frage ist, warum hast du denn dann konsumiert? Kannst du dich da so reinfühlen, was vielleicht wirklich so ein im Hintergrund der eigentliche Grund war? Weil ich meine, es war ja anscheinend unangenehm und verachtet irgendwie. Warum?
Also tatsächlich würde ich sagen, einfach um den Kopf auszuschalten. Also ich bin jemand, der sehr viel nachdenkt und zu der Zeit waren sicher auch, ich meine, ich habe vorhin Scheidungskind so ein bisschen runtergespielt, aber das sind ja trotzdem Dinge, die einen dann irgendwie beschäftigen. Also bei mir kam das so ein bisschen später erst, dass ich mich damit dann wirklich befasst habe.
Ja.
Und ich glaube, das waren halt oft so Dinge, die das befürwortet haben, halt mir selber zu sagen, okay, ich dröhne mir jetzt jeden Tag den Kopf zu, anstatt mich mit dieser Sache zu befassen, weil das ist immer der leichte Rausweg, so ein bisschen.
Darf ich denn fragen, wurdest du, haben deine Eltern sich das geteilt oder warst du nur noch bei einem Elternteil?
Ich war nur bei meiner Mutter, also Wochenends öfter mal bei meinem Vater, der ist nach Heidelberg gezogen. Mhm. Ja, da war ich halt am Wochenende öfter mal.
Hast du deinen Papa vermisst?
Ja, schon. Also kann man schon so sagen, ja.
Klar, ich glaube, gerade für die Jungs ist es oft dann schwierig, wenn man den Vater halt, also ich habe das bei meinem Sohn viel beobachten können, wo ich jetzt ganz stark wahrnehme, dass der halt krass eine Vaterfigur braucht. Ja, und ich war ganz lange halt Wochenend-Daddy, so. Mhm. Das hat sich jetzt zum Glück geändert. Und er hat es auch nie geäußert, ja, in dem Sinne. Aber man merkt es halt ganz krass, dass er diese Vaterfigur vermisst hat. Und vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, also kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe sehr oft dann bei zum Beispiel anderen Kumpels von mir so beobachtet, so die sind dann, keine Ahnung, da hat uns der Vater dann zum Angeln gebracht oder so. Ich bin früher sehr gerne angeln gegangen. Und das war zwar auch immer mit Kiffen einher quasi, aber das war dann in der Clique schon so fest verankert halt. Aber da war schon oft so dieses Gefühl, ah, krass, der Vater ist so da und macht auch mit dem Jungen so, es klingt jetzt so blöd, aber so Männersachen halt quasi.
Das klingt gar nicht blöd.
Ja, auch nicht. Nee.
Und das hat mir schon gefehlt irgendwie. Also,
ja. Na ja,
das kann ich schon sagen, so definitiv. Und ja, fand ich auch spannend, deine Aussage mit deinem Sohn, dass er das natürlich nicht preisgibt oder dass er das nicht sagt, so, weil er das vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt in dem Moment. Aber ja, das ist auf jeden Fall, freut mich sehr, dass du da mit deinem Sohn jetzt mehr Kontakt hast. Und
Dankeschön. Das ist cool.
Ja, wie ging das weiter dann, David?
Naja, es ging so weiter, dass ich dann tatsächlich halt jeden Tag Bon gekifft habe und um nochmal auf den Punkt zu kommen hier, wieso ich das gemacht habe, ist, weil das einfach wahnsinnig gefährlich ist, dieses Bonrauchen. Das macht, wie gesagt, extremst abhängig, extrem süchtig, sehr schnell. Ja, ich habe dann auch sehr früh, wenn ich zum Beispiel in der Nacht aufgewacht bin, hatte ich so Schweißausbrüche und so und habe dann in der Nacht schnell einen Bonktopf geraucht und habe mich dann wieder schlafen gelegt. So anders konnte ich sonst nicht mehr einschlafen und das ist eine Riesengefahr. Und
du bist aufgewacht mit Schweißausbrüchen, also hattest sozusagen so eine Entzugserscheinung psychisch, dass du aufgewacht bist davon und dann ging die nur zu regulieren mit Konsum, ja?
Richtig, ja.
Das ist ja krass. Nach wie langer Zeit hat das eingesetzt? Ja. Nach wie langer Konsumzeit?
Ich würde mal sagen, so nach einem Jahr ungefähr.
Okay, ja, krass.
Aber also wirklich, ich höre auch immer wieder, also das Cannabis ja eigentlich keine körperlichen Entzugserscheinungen. Es kann natürlich auch psychosomatisch sein, klar, dass man dann irgendwie diese Schweißausbrüche kriegt. Aber ich habe wirklich so krass geschwitzt in der Nacht. Und das war halt immer so, dieser Kick von Cannabis, gerade durch Bong, der kommt halt schnell und der geht dann aber auch relativ zügig. Also ich glaube, so nach 3, 4, 5 Stunden ist das weg. Und das war dann so oft der Punkt, wo ich dann aufgewacht bin, wo ich halt dann wieder nüchtern war und dann direkt wieder nachgelegt quasi.
Geh mal, noch mal kurz mit, du wachst auf. Was sind das für, wie spürst du deinen Geist und auch den Körper? Was ist das, dieser Drang nach der Substanz? Oder was, kannst du da mal kurz uns mitnehmen?
Viel zu wach einfach. Man wacht auf oder ich wach auf und fühle mich viel zu wach. Und woher das jetzt rührt, dass ich sofort wieder dieses Gefühl haben wollte, so von der Realität wegzukommen, kann ich wirklich nicht erklären. Aber es ist wirklich so dieses, man wacht auf, man ist wach, man ist eigentlich da in dem Zustand, wo man normalerweise ist, als Nicht-Konsument und um dann halt einfach entspannt weiterzuschlafen, habe ich mir dann einen Topf gemacht und wieder in die Haie quasi.
Ja, und die Schweißausbrüche hast du ja gesagt, ne? Es gab auch eine körperliche Reaktion. Ja, das finde ich auch, ich muss auch ganz kurz auch sagen, für alle, die zuhören, also was wir jetzt ja schon häufiger hatten, ist, dass Cannabis einfach nicht ungefährlich ist. Also dass es einfach auch richtig abhängig macht und dass es natürlich auch eine Pforte ist in noch viel mehr Dinge und andere Substanzen. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zu, aber also diese... Ich finde die Vorstellung gerade so krass. Man wacht nachts auf, ja, und hat diesen Drang und kann, weil ich meine, Schlaf ist ja auch sowas Wichtiges, ja. Man hat ja, jeder, der Einschlafprobleme kennt, kann sich ja vorstellen, wie es ist, nachts aufzuwachen und total wach zu sein, ja.
Ich glaube, da spricht doch gerade der Richtige.
Ja, ich glaube auch.
Naja, ich meine,
ich habe riesige Schlafprobleme, Und ich finde es richtig, also wenn ich mir das nur vorstelle, jetzt gerade, dass dann natürlich die Rettung die Substanz ist. Mhm. Es liegt halt so krass auf der Hand, aber es ist auf der anderen Seite ja auch total tragisch. Ja, weil ich meine, du wachst ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du am nächsten Morgen dann fit aufgewacht bist.
Nee, überhaupt nicht.
Erzähl mal, ja.
Also es ist vergleichbar eigentlich, man fühlt sich körperlich nicht so schlecht wie bei einem Alkoholkater, sag ich mal, aber schon so, dass man die Augen kaum aufkriegt und es kommt halt auch drauf an, wann du dann zuletzt den Topf geraucht hast, aber zur Schulzeit war es halt so, ich bin dann aufgewacht, war komplett fertig und komplett kaputt eigentlich und hab dann so den nächsten Topf trotzdem geraucht, also in der Früh.
Ja. Man weiß ja auch irgendwann nicht mehr, was man anderes tun soll, ne? So was bei mir so ein bisschen, also für mich wurde Cannabiskonsum zu meinem Hobby auch einfach.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe Cannabis dann auch sehr schnell mit Hobbys verknüpft. Also das war dann, Hobbys ist jetzt blöd gesagt in der Hinsicht. Also Skaten war so mein Hobby und da wurde dann immer auch gekifft. Aber so das Main-Ding war eigentlich immer so bei meinen Kumpels auf der Couch abflacken, so wie man sich das wirklich wie im Film vorstellt.
Abflacken?
Abflacken, ja.
Abflacken, kenne ich nicht.
Ach, sag mal, abflacken haben wir immer gesagt, so, ja.
Abflacken.
Abflacken, ja. Also was ich mich, rumliegen ja, einfach so.
Was ich mich schon oft gefragt habe, ich bin ja nicht sportlich, John weiß das. Gerne eher bin ich Klamsi-Schlumpf, aber du sagst gerade Skaten. Wenn ich früher Cannabis konsumiert habe, konnte ich nicht richtig laufen. Ich frage mich immer, wie die Skater eigentlich dann den Kickflip noch machen. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Kannst du das da mal mitnehmen?
Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt kein Profi-Skater. Sicherlich auch durch die Substanz. Aber ich habe so in meinem Freundeskreis Leute gehabt, die kamen damit voll zurecht. Also die haben dann, das ist wahrscheinlich auch ein Mut, also Skaten ist sehr viel mit Mut verbunden.
Ja.
Also du musst quasi diesen Flip, also du kannst diesen Flip auch machen und aber nicht auf dem Brett landen,
ja.
Sondern die Bewegung geht und dies und das, aber den Mut quasi auf dem Deck zu landen und hinzunehmen, dass man auf die Schnauze fällt.
Ja.
Darum geht's beim Skaten sehr viel und mich hat Cannabis eher immer so ein bisschen ängstlich und zurückgezogen gemacht.
Mhm. Ah, okay. Ja.
Und deswegen war Skaten dann auch, also hat nie so wirklich funktioniert bei mir, so auf Substanz.
Und hast du dann Hobbys auch fallen lassen? Also erstmal du hast ja gerade erzählt, dass die erstmal verknüpft. Ne? Das heißt, also für mich war es zum Beispiel, ich kann jetzt nur von mir auch natürlich mal sprechen, bei mir war es so, ich habe, wie du es auch sagst, dann über Zeit alle Dinge mit Cannabis verknüpft. Also es war immer klar, bevor ich irgendwas tue, egal was ist, auf dem Weg zum Basketballtraining mit Pfeife, sei es ein Buch lesen, sei egal was, immer mit Cannabis. War das auch sozusagen, was du meinst?
Richtig, ja. Also vor den absurdesten Sachen auch, wenn ich jetzt bei meinen Kumpels abgeflackt bin, sag ich mal.
Okay.
Wir haben immer so eine Fake-Version von Guitar Hero gespielt, ganz gerne, das heißt Threads on Fire. Da muss man halt so auf der Taste so Knöpfe nachspielen, auf der Tastatur quasi. Ja, meine Mom war halt tagsüber immer arbeiten bis ja relativ spät, also so 20 Uhr.
Ah, okay, wirklich spät.
Deswegen war ich auch so, also bei mir war sehr oft auch so der Spot, wo alle abgehangen sind so. Ja, meine Mutter hat das zum Beispiel auch immer gemerkt. Und jetzt komme ich auf den Punkt, was du mich eigentlich gefragt hast, weil das fand ich auch immer, also finde ich aus heutiger Sicht sehr verrückt eigentlich, dass ich, wenn ich bei Kumpels war oder so, dann trotzdem, bevor ich nach Hause gekommen bin, nochmal einen Topf geraucht habe.
Ja.
Obwohl ich wusste, okay, ich gehe jetzt gleich nach Hause und meine Mutter wird mich anschauen wollen, weil sie eh schon weiß, ich habe da irgendwie ein Problem und sie ahnt irgendwas und dann schaut sie mich an, ich habe knallrote Augen, bei mir sieht man das sofort, ich bin irgendwie sehr anfällig für sowas, das, also.
Ja, ich auch.
Was war denn das? War das Scheiß drauf, scheißegal oder ich halte es nicht aus, ich muss wieder konsumieren oder?
Das war so ein Gefühl von, ich muss jetzt, obwohl ich nach Hause gehe, muss ich noch mal einen Topf rauchen. Also
ja.
Total absurd aus heutiger Sicht.
Sucht, würde ich sagen.
Das ist Sucht.
Ja.
Das, ja, krass. Und hast du da zu dieser Zeit schon gewusst, dass das problematisch ist in irgendeiner Form?
Ja, jein. Also es war so, meine Mutter hat immer, sehr, sehr krass damit gestruggelt. Die wusste auch überhaupt nicht, was sie jetzt mit mir machen soll und wie sie mich da irgendwie von abbringen kann, hat mich dann auch bei so einer Suchtsache angemeldet, wo ich dann irgendwie auf so einen Bauernhof gehen sollte.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 14, 15
ungefähr. Okay, krass, okay. Noch
sehr schnell.
Ja, wow.
Ja.
Okay, ja.
Also die hat da sehr schnell versucht, aber das Ding ist halt, das war damals schon so, dass es irgendwie von ihr nicht lösbar war. So, ich habe das dann halt heimlich gemacht und wenn die Mutter, sag ich jetzt mal, den ganzen Tag arbeiten muss, damit das Essen auf dem Tisch steht, dann kann sie natürlich auch nicht permanent den Sohn quasi kontrollieren. Und als Jugendlicher ist man halt so, man sucht jedes Schlupfloch dann irgendwie und ja.
Du hast vorhin gesagt, dass der tägliche Cannabiskonsum schon nach ein paar Tagen nach Erstkonsum Einzug gehalten hat.
Ja.
Jetzt sind wir schon beim zweiten, dritten Konsumjahr ungefähr, 13, jetzt waren wir eben 14, 15. Deine Mutter hat versucht, dich vielleicht auf so einen Bauernhof für Jugendliche zu bringen. Da gibt es zum Glück sehr viele Projekte. Viele liebe Grüße an all diese Mitarbeiter. Ihr macht eine gute Arbeit. Ansonsten, meine Frage ist, wie war denn deine Freundeskreisgruppe aufgestellt da? Haben die, habt ihr noch viel zusammen konsumiert oder warst du auch sehr schnell im Alleine-Konsum? Haben andere auch so viel konsumiert wie du oder habt ihr euch überhaupt ausgetauscht darüber?
Wir haben uns definitiv ausgetauscht, also es war dann immer so, also wir haben alle Bon geraucht und waren eine relativ kleine Gruppe, sag ich mal, so aus 4, 5 Leuten und da hat jeder gleich konsumiert und dann hieß es halt immer, wenn man gerade mal nichts hatte oder so, ob jemand noch einen Fünfer hat, so für zu Hause dann, also quasi ein halbes Gramm Hasch sozusagen und ja, also wir haben schon voneinander natürlich gewusst, dass jeder zu Hause auch für sich kifft und ja, da war dann schon ein großes Problem da, einfach weil es ist ja schon nochmal ein Unterschied, wenn man das jetzt irgendwie in der Gesellschaft macht, also es macht es natürlich nicht besser, ganz klar, aber es ist natürlich nochmal ein krasseres Suchtverhalten irgendwie, wenn man das alleine macht, finde ich.
Ja, da fängt das an, das Suchtverhalten, finde ich so richtig, ne? Also
richtig, ja, sehe ich auch so.
Okay, David, was war die nächste Stufe? Der, wo du sagst, okay, da sehe ich jetzt was, da wurde es, hat sich nochmal was verändert von dem Konsumverhalten, über das wir gerade sprechen.
Also, die nächste Stufe kam dann mit chemischen Sachen direkt, also so mit 16, bin ich das erste Mal an Speed geraten.
Wie bist du daran geraten?
Ja. Das lag ja nicht auf der Straße, oder?
Das kann ich jetzt eigentlich so nicht erklären, weil da müsste ich,
okay, also okay, jemand hatte Speed.
Jemand hatte Speed, sagen wir mal so. Ja, das muss ich sagen, hat bei mir eigentlich nicht viel ausgelöst. Also das war halt so die nächste Stufe eher im Sinne von, okay, ich habe jetzt was anderes probiert und damit einfach so eine neue Stufe betreten quasi.
Aber du hast es sofort sozusagen auch, also du hattest eine Rauschwirkung. Und hast dann also gespürt, was Speed sozusagen macht. Weil es kann ja auch, es gibt ja auch gerade bei Aufputschmitteln, ist ja häufig auch so, dass man was konsumiert, also das erste Mal ein Aufputschmittel konsumiert. Und die haben ja nicht so einen starken optischen Rausch und so wie Cannabis und Alkohol. Ne? Das ist ja viel, richtig. Das läuft ja viel subtiler im Kopf ab. Aber du hast sozusagen direkt auch, danach kanntest du Amphetamine sozusagen.
Richtig, ja. Bin darauf aber nicht so angesprungen. Also wie gesagt, ich habe das dann relativ schnell gelassen, weil das halt vielleicht auch nicht diesen, wie du schon gesagt hast, diesen krassen Rauscheffekt hat, sondern einfach quasi wach gemacht hat. Und ja, ich war eher dieser Typ, der sich so schläfrig machen wollte, irgendwie so ein bisschen.
Okay, ja.
Ja,
und so richtig betäuben halt.
Ja.
Krass.
Ja, und dann ging das halt jahrelang weiter mit Cannabiskonsum. Und
nebenher auch Speed weiter oder war das einmalig?
Das war so ab und zu mal.
Okay, gut, das war auch schon interessant. Also es war nicht weg aus deinem Leben, sondern es blieb schon drin, aber du warst halt weiterhin cannabisaffin.
Richtig.
Okay, ja.
Kamen noch andere Substanzen dazu?
Andere Substanzen kamen sehr viel später, würde ich sagen. Also so mit 22 habe ich das erste Mal Benzodiazepine konsumiert.
Okay.
Und da ging es dann richtig los mit dem Absturz, würde ich mal sagen, bei mir.
Da möchte ich noch kurz einhaken. Wann hast du denn angefangen, Rap-Musik zu produzieren?
Sehr früh. Also meinen ersten Song habe ich damals mit Hilfe meines Bruders mit 11 Jahren gemacht.
Ah, okay.
Das war dann so, ich ziehe anderen den Kaugummi ab oder so. Solche Texte.
Mit dem Magic Music Maker oder?
Ich weiß gar nicht mehr, was das früher war. Das war ein ganz altes Programm auf jeden Fall. Ja. Auf Windows 2000 noch haben die damals aufgenommen und da habe ich halt mal meinen Part gerappt sozusagen, reingespittet. Ja, und dann eigentlich so mit 19 Jahren, dass ich so meine eigenen Texte geschrieben habe und so und das aber jetzt nicht so krass ernst genommen habe. Also da hat sehr viel wahrscheinlich auch Cannabis dazu gespielt.
Ja.
Das macht ja sehr lethargisch und man lässt Ziele oft liegen. Also, oder ja, man hat das Hobby, dann hat man auf einmal das Hobby und dann ist Zocken aber doch irgendwie lustiger.
Ja.
Und ja, dann habe ich das halt nie so wirklich verfolgt, obwohl das eigentlich meine große Leidenschaft ist. Und so richtig, dass ich das professionell angehe, sage ich mal, wobei das damals natürlich immer noch lange nicht professionell war, ja, würde ich sagen so mit 20, 21.
Okay, und gab es da für dich auch, also gibt es da einen krassen Drogenbezug? Jetzt außer mit dem Cannabis, aber du hast ja dann auch schon, hast ja auch schon ein bisschen andere Sachen konsumiert und du meinst, du hast ja dann auch in dem, also wo es sozusagen professioneller wurde, ja auch Benzos, also Benzodiazepin das erste Mal konsumiert.
Ja, richtig.
Also hat Rap-Musik für dich einen Bezug zu Drogen?
Auf jeden Fall einen Riesenbezug, ja.
Ist es das Elementarste, also ist es das Hauptding von Rap, würdest du sagen, auch in den Texten und so, wie du Rap gemacht hast?
Wie ich Rap gemacht habe, auf jeden Fall, ja.
Okay, krass. Und wann hast du das erste Mal einen Track geschrieben über eine Droge? Und wie war der so? Was hat der ausgesagt?
Der heißt eh drauf. Und so die Hookline ist, wirf eine Pille nach, bin eh drauf. So, das sagt ja schon einiges. Und das war 2019, also da war ich 23. Da habe ich das dann wirklich auch in meinen Texten eingebaut, was ich ja jetzt versuche, möglichst wegzulassen oder komplett wegzulassen, beziehungsweise in eine komplett andere Richtung sogar zu gehen, eben eher aufklärende Sachen und über die Thematik, über die Probleme zu rappen. Aber damals hat das natürlich meine Musik bestimmt, so diese ganze Thematik.
Und auch Musik, die du gehört hast?
Musik, die ich gehört habe, natürlich. Also das hat mich in dem, was ich mache, bestärkt, in dem Konsumding. Damals war es halt noch so, also die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, hier Sido und sowas, da ging es halt sehr viel um Kiffen und Trinken und diese Sachen. Aber dass es dann so wirklich um so Substanzen ging wie Benzodiazepine, das kam hier in Deutschland erst ein bisschen später. Also ja, ich glaube, Eminem hat darüber viel gerappt früher schon über Pillen und Psychopharmaka und sowas. Und das war aber, damals habe ich das noch gar nicht so wirklich verstanden. So. Also ich habe die Musik gehört, aber ich habe jetzt nicht das verstanden, was er damit ausdrücken will. Zum Beispiel bei Purple Pills rappt er ja sehr viel über Drogen.
Genau, klar, ja. Das fand ich übrigens auch viel interessant, dass du sagst, weil ich weiß noch, dass ich das auch irgendwann im Hip-Hop entdeckt habe, dass es nämlich gar nicht immer um Cannabis geht und so, sondern eben auch um Pillen viel, ja.
Jeglicher. Ist das ein Riesending, muss ich mal fragen.
Naja, was heißt, also mittlerweile ja, mittlerweile auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es, also ich kann es jetzt, ich bin nicht mehr so tief im Deutschrap, aber ich würde sagen, dass es mehr Content gibt über harte Drogen als über Cannabis mittlerweile.
Echt, ja.
Oder? Ich weiß nicht, was würdest du sagen?
Doch, auf jeden Fall. Also
das ist schon krass.
Sehr viel über Tilidin und solche Substanzen, aber auch Benzodiazepine. So der Name dafür ist ja Xanax quasi.
Ja, genau.
Ja, das hat dann schon sehr viel Einfluss auf die Musik quasi genommen, die rauskam. Und das hat natürlich ich dann auch aufgeschnappt und mit eingebaut. Und bei mir kam zum Beispiel das erste Mal, dass ich Benzodiazepine konsumiert habe mit, 21, 22, sowas rum.
Würdest du sagen, dein Konsum hat natürlich mehrere Auslöser, aber dass du das in der Musikrichtung, die du gehört hast, vorkam, das hat dich das animiert, das auszuprobieren?
Auf jeden Fall. Also das hat mir auf jeden Fall irgendwie die Angst davor so ein bisschen auch genommen. Also ich habe immer schon eigentlich auch einen gewissen Respekt vor allen Substanzen gehabt. Aber das nimmt einen dann natürlich irgendwie so ein bisschen den Wind aus den Segeln, sag ich mal, wenn man jetzt drüber nachdenkt oder wenn jetzt jemand drüber rappt, ich mach das und das und dann geht's mir besser. Ja. Klar, dann liegt's nahe, dass man das auch selber mal ausprobiert und das hat auf jeden Fall bei mir mit dazu gespielt.
Das finde ich so krass zu hören, weil einmal kenne ich genau das gleiche auch. Also ich habe zum Beispiel, Tilidin sehr spät in meinem Leben für eine kurze Zeit genommen und es war absolut ausgelöst durch Musik. Also 100% war. Ich habe nur ausschließlich wegen bestimmten Liedern gedacht, ja komm, das probiere ich jetzt mal aus. So.
Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt in einer Folge vor kurzem. Fand ich auch krass, den Punkt. Und das kann ich bestätigen. Also ich habe auch gewisse Sachen nur deswegen ausprobiert, weil ich es halt in einem Song gehört habe und mir dann auch Beispiele genommen habe an großen Künstlern, die quasi, weiß ich nicht, das schon länger machen oder ja, einfach darüber rappen und das schon lange machen und ja, hab mir dann gedacht, okay, dann wird's schon passen. So, dann kann man das schon mal probieren und
also unbestritten, dass der Musik, egal in welcher Musikrichtung, wenn Drogen gut besprochen werden oder interessant, dass das Jugendliche verleitet, das auszuprobieren.
Ja, ich glaube, das kann auch, man mal so festhalten. Und auch junge, auch heran, also auch junge Erwachsene.
Ja, ja.
Immer noch.
Ich wollte nochmal, damit wir für die, die nicht wissen, was Benzodiazepine und Tilidin sind, John, kannst du uns kurz abholen?
Kann ich machen, genau, ja. Also Tilidin ist ein Opiat oder ein Opioid, ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall sozusagen eine Substanz aus der Substanzgruppe, in der auch Heroin stattfindet. Genau, also eine schwer körperlich abhängig machende Substanz, die in Tablettenform als Schmerzmittel oder auch flüssig verabreicht wird, wo aber zum Glück mittlerweile von den Ärzten sehr aufgepasst wird, die aber sehr leicht auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist. Und leider gibt es auch keine wirklich konkurrierenden Schmerzmittel zu den Opiaten.
Das heißt, wenn das irgendwie opiatisch ist, der macht das ja auch krass körperlich abhängig.
Genau, das macht bei etwas längerem Konsum auf jeden Fall körperlich abhängig, psychisch auch sehr stark, aber vor allem auch körperlich. Das ist eh klar. Genau. Und wie gesagt, das Miese daran ist, die stärksten Schmerzmittel sind halt alles Opiate und Opioide. Also es gibt keine wirkliche Alternative für sehr starke Schmerzmittel. Und Benzodiazepine sind Beruhigungstabletten, die vor allem bekannt sind unter dem Handelsnamen Valium zum Beispiel. Da gibt es aber ganz viele verschiedene Formen. Also Tavor oder halt hier Xanax, was bei uns unter Alprazolam verkauft wird oder was der Wirkstoff ist. Genau, und das sind diese ganz bekannten so Beruhigungsschlaftabletten, die extrem abhängig machen, auch körperlich, wo der Entzug auch, also wie bei den Opiaten, Opioiden, eine Hölle sein muss. Genau, aber da werden wir vielleicht ja auch noch gleich drüber reden. Ich weiß nicht, wie das bei dir da aussah, David. Genau, aber da so viel zu diesen Substanzgruppen.
Danke für die kleine Wissensinsel, John Cook.
Ja, vielen Dank für die kleine Erläuterung. Kann ich auf jeden Fall so bestätigen, sehr gut erklärt. Und ja, also bei mir hat das Einzug gefunden, indem ich bei einem anderen Rapper im Studio war, der gesagt hat, ich nehme immer oder ich konsumiere quasi Benzodiazepine zum Musik machen, weil das ist ja ein Angstlöser. Ja. Dann habe ich das halt ausprobiert und das war wirklich, also als würde ich quasi eine andere Welt betreten, weil plötzlich waren alle Angstgefühle weg oder alle Hemmungen. Also man muss das jetzt speziell auf Alprazolam beziehen, also das, was auch als Xanax bekannt ist, weil diese verschiedenen Formen gibt's natürlich, weil die auch verschiedene Anwendungsbereiche haben. Also Tavor zum Beispiel ist eine Substanz, die quasi beruhigt. Also es ist ja auch ein sehr wichtiges Medikament, wird immer mal wieder gesagt, für Leute, die es wirklich brauchen. Also mit Panikattacken, da wird das ja eingesetzt sehr häufig. Bei mir war es halt so, dieses Alprazolam ist halt sehr krass angstlösend. Und wenn du dann noch irgendwie ein Bierchen dazu trinkst oder halt Alkohol dazu konsumierst, dann kann das, also verstärkt das die Wirkung so um das Dreifache.
Ja. Und ich konnte.
Ja, und es ist auch sehr gefährlich. Auch
also ich habe mal gehört, Alkohol dazu ist dann noch ein Potenzierer.
Auf jeden Fall, ja.
Richtig, ja.
Auch was Gefahren angeht, gerade Atemdepressionen. Also es ist eine gängige Suizidmethode, ist ja zum Beispiel Benzodiazepine plus Alkohol in großer Menge. Das ist sozusagen für viele Suizide werden.
Also Atemstillstand und sowas.
Genau, Atemdepression, genau, ja. Sorry. Genau.
Richtig, ja. Komme ich nachher auch nochmal zu dem Thema. Bei mir war das halt dann so, das hat sehr schnell dann Einzug genommen, weil ich dadurch halt auf einmal total easy texten konnte. Also das hat irgendwelche Blockaden in meinem Kopf gelöst quasi, wodurch ich dann sehr krass schreiben konnte auf einmal. Also ich habe mir dann keinen Kopf gemacht beim Schreiben und auch so Freestyle-technisch, das sprudelt dann aus einem raus und man gibt nicht so viel Acht darauf, was quasi, ja, was man sagt und man ist nicht so verkopft. Aber gleichzeitig hat mich das dann auch nach dem Erstkonsum tatsächlich sofort in die Abhängigkeit geschmissen.
Würdest du schon sagen, ja.
Sofort, ja. Sofort. Also da kann ich wirklich auch nur alle da draußen wirklich nur warnen. Probiert das auf gar keinen Fall aus, wenn ihr das nicht wirklich braucht in medizinischer Anwendung. Ja. Wirklich, kann ich nur sehr von abraten, weil A, ich hatte deswegen 2 epileptische Anfälle, da ich kalt quasi abgesetzt habe. Ich wusste das damals nicht, dass man das ausschleichen muss. Also wenn man einen gewissen Pegel hat oder eine gewisse Suchtdauer von diesem Medikament, dass man das dann ausschleichen muss. Und wenn man das eben nicht macht, was ich halt nicht wusste und es einfach weggelassen habe, dann kannst du halt einen epileptischen Anfall sehr schnell bekommen. Und ich habe das ja, wie gesagt, sehr oft mit Alkohol zusammengenommen, also eigentlich immer. Das Interessante ist, dass beide Substanzen an die GABA-A-Rezeptoren andocken und die sind sehr ausschlaggebend auf das zentrale Nervensystem. Also ich bin kein Mediziner, es ist nur so das Halbwissen, was ich so aufgefangen habe. Mhm. Aber ja, also da fing es dann das erste Mal an, dass es richtig, richtig übel wurde so in meinem Leben.
Wie alt warst du da?
23.
Ach, das war dann, da hast du schon abgesetzt auch?
Ja. Also ich habe das dann ein halbes Jahr oder so genommen, habe dann irgendwann das nicht mehr bekommen. Also weil einfach, ja, ich kam nicht dran.
Die Quelle ist versiegt.
Ja, genau.
Versiegt, ja.
Dann habe ich den Konsum halt von einem Tag auf den anderen abgebrochen und dann habe ich, weiß ich noch genau, zu der Zeit habe ich auch, also was total verrückt ist, wirklich bitte nicht nachmachen an keinen da draußen so oder an jeden da draußen. Hab damals auch Oxycodon genommen, obwohl ich jetzt von Opiaten nie so wirklich abhängig war oder ja, das nie eine Abhängigkeit bei mir ausgelöst hat, sondern das war auch dieses, okay, ich hab's in der Musik gehört, ich will's mal probieren und hab diese 2 Substanzen dann auch gekreuzt quasi konsumiert. Und das ist auch, also da kann das sehr schnell auch zu Atemdepressionen führen und also wenn du da einmal nicht aufpasst, dann kann das sehr schnell zum Tod führen.
Also ich gebe mal kurz eine kleine Zusammenfassung. Du, mit 13 fährt der Zug los, ja, mit Cannabis. Ja. Der fährt immer schneller, wir tauschen die Lok aus, Speed kommt dazu, Amphetamine, Teledin. Das geht ja schon Richtung Mischkonsum.
Ja.
Jetzt kommt am Ende, hast du gerade gesagt, kommt noch eine Substanz dazu, die können wir gleich ruhig nochmal erklären, was Oxycodon ist. Der Zug fährt immer schneller. Hast du wahrgenommen, dass das gerade, also zu dem Zeitpunkt mit 22, 21, dass das hier völlig aus dem Ruder läuft, dass du nicht mehr bremsen kannst? Hat sich das irgendwie so angefühlt?
In dem Zeitraum, als ich auf den Substanzen war, sprich jetzt Benzodiazepine und Alkohol und Cannabis, hatte ich wirklich permanent eigentlich nur einen Schleier vor den Augen und war permanent so weggetreten. Und du hast, das ist ja auch die Riesengefahr bei diesen Benzodiazepinen, dass sie das Angstgefühl nimmt. Und dadurch habe ich nie so wirklich wahrgenommen, okay, das läuft gerade völlig aus dem Ruder. Habe das natürlich unterbewusst schon irgendwo gemerkt, aber ich war mir den Gefahren nicht wirklich bewusst so in dem Moment. Krass, ja. Und ja, dann, ja.
Ja, nur mal ganz, also Oxycodon auf jeden Fall nochmal ganz kurz drauf einzugehen, ist ich würde es ja mal ganz grob auch wieder sagen, ist, also es ist wieder ein Opioid, gleiche Gruppe wie Teledin etc., was wir sozusagen genau davor schon hatten. Also es ist auch wieder, ja, eines.
Und man kann sagen, ich habe mal diese Serie gesehen, wo es darum geht.
Dopesick wahrscheinlich.
Genau, Dopesick. Und Oxycodon, wie man dort sagt in Amerika, ist mit der Begründer für diese ganze Opiatkrise und die Millionen Toten.
Genau, die Sattler.
Millionen Leute sind da gestorben.
Genau, die haben ordentlich Mist gebaut. Ja.
Die haben es vermarktet, die haben das Opiat vermarktet wie ein Aspirin.
Genau.
Und haben die Ärzte auch bestochen. Dass sie
belogen.
Belogen, ja. Aber auch viel, glaube ich, gekauft. Wir sind auch keine Wissenschaftler, jetzt hier Journalisten meine ich, aber da wurde Leuten das verschrieben für Kopfschmerzen und die waren abhängig und sind gestorben.
Genau, in Deutschland fast unmöglich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt auf dem Markt gibt bei uns, um ganz ehrlich zu sein.
Oxycontin nicht, also diese Form gibt's nicht. Aber was sie halt auch, ich habe die Serie auch gesehen, fand es auch sehr, sehr erschreckend, was
krass,
sie
oder?
Halt auch super krass, also wirklich heftig. Und man sieht ja heute noch die Nachwirkungen.
Ja.
In kann man sich Dokus reinziehen, so in Amerika ist es ja völlig ausgeartet.
Absolut.
Und was die halt auch entscheidend nicht gesagt haben, ist, dass das süchtig macht.
Ja, genau, genau.
Genau.
Also sie haben es sehr verharmlost und vor allem gesagt, es macht nur in 1% der Fälle süchtig,
ja,
oder
ja,
so.
Ja, Wahnsinn, unter 1%.
Unfassbar. Ja. Das ist halt völlig irre. Also das ist Gott sei Dank hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar tatsächlich.
Ja.
Aber es gibt natürlich den Wirkstoff als das schon. Ich glaube, Oxycontin, was da in Amerika quasi verkauft wurde, das hatte noch einen anderen Bestandteil. Ich weiß es aber nicht so genau.
Ja, also es ist hier auf jeden Fall natürlich auf dem Schwarzmarkt erhältlich sozusagen als Medikament. Selbstverständlich, wie auch alle anderen Sachen. Leider, das hat der Schwarzmarkt ja nun mal so an sich. Aber es ist in Deutschland erstmal nicht so ein Problem wie in anderen Ländern, vor allem natürlich nicht wie in Amerika. Ich hatte aber auf Therapie auch mehrere Leute, die damit Probleme hatten. Und es gibt leider auch...
Wir sind auch mit jemandem in Kontakt, dessen,
genau,
dessen Hauptsubstanz das ist.
Ja.
Und wenn wir auch in nächster Zeit besprechen, David, ich glaube, wir bewegen uns immer noch in unserem Zug auf den Tiefpunkt zu.
Ja.
Was kannst du den benennen? Den tiefen Tiefpunkt, den Rock Bottom?
Ja, der Rock Bottom war... Im Endeffekt, als ich dann noch auf Kokain gestoßen bin, also das war in Wasserburg, also wo ich herkam, damals überhaupt kein Problem. Ich bin ja mit 19 circa nach München gekommen und da war ich dann natürlich schon das ein oder andere Mal auch mit Kokain in Kontakt gekommen, war aber damals, hat mich das irgendwie noch nicht so quasi eingenommen. Also das war dann so einmaliger Konsum, aber... als ich dann diese ganze Benzo-Sache hatte, also Benzodiazepin-Konsum, als sich das dann so in meinen Alltag eingemischt hat, da kam dann auch Kokain noch dazu. Ja, was halt total irre ist eigentlich. Also ich hatte den ersten epileptischen Anfall da von diesem kalten Entzug quasi und bin danach noch auf Kokain quasi... Also Konsum gestoßen und das hat sich dann sehr schnell auch in den Alltag verfestigt. Also
wie schnell?
Also als es auf den Rock Bottom quasi zuging, dann sehr schnell. Da mir das natürlich auch in der Musik geholfen hat. Also
genau, das wollte ich gerade fragen. Ne? Kokain, das ist ja auch mit Schreiben krass, oder? Oder wie war das für dich?
Ja, das hat schon meine Synapsen irgendwie so erweitert quasi in der Hinsicht. Erstmal.
Ja.
Muss man ganz klar sagen.
Danke für den Zusatz. Ja.
Ja, und
was kommt dann nach dem ersten Mal mit Kokain?
Nach dem ersten Mal kommt das, es funktioniert gar nichts mehr und du konsumierst einfach nur noch und kriegst Panikattacken und ja, wirst einfach komplett ein anderer Mensch. Also vor allem bei mir ging dann der tägliche Alkoholkonsum dann auch mit ein, weil ich habe Kokain nicht als einzelne Droge quasi konsumieren können. Ja. So, das hat mich irgendwie immer sehr unsicher gemacht. Oder nicht unsicher, sondern ich habe Alkohol dann gebraucht quasi, um den Konsum etwas
erträglicher zu machen.
Kokain macht so aufgekratzt, ne? Ich finde, man ist so aufgekratzt gewesen und dann habe ich damals immer Alkohol benutzt, um dieses Aufgekratztsein wegzukriegen und somit sozusagen den Rausch angenehmer gestaltet. Was ja auch schon so bescheuert ist.
Wenn man das ausspricht alleine.
Ja,
oder?
War, dass ich mir einen Rausch besorgt habe, den ich mit einer anderen Substanz angenehmer machen musste. Was war
Wahnsinn.
Das? War ich für ein Idiot?
Warst du auch paranoid?
Ja, definitiv. Also, jetzt nicht so im Sinne von, dass ich irgendwie paranoide Gedanken hatte, so das habe ich ja bei euch schon im Podcast auch oft gehört, hier mit irgendwer kommt durch die Tür, so das nicht.
Aber was?
Aber ich bin total, also ich, Gott sei Dank, war ich zu der Zeit auch schon in einer Beziehung mit meiner Freundin. Das ist halt völlig eskaliert, weil ich mich dann nur noch mit Leuten umgeben habe, die halt auch Kokain konsumiert haben.
Ja.
Meine komplette Beziehung einfach komplett schleifen hab lassen. Und wenn meine Freundin zu Hause gesagt hat, ey, bleib mal wieder zu Hause irgendwie und mach mal einen entspannten Tag mit mir, dann habe ich da aggressiv drauf reagiert und solche Sachen.
Ja,
also dann auch so, wahnhafte Vorstellungen im Sinne von, okay, sie möchte mich jetzt bei sich behalten so und ich muss jetzt flüchten. So. Mhm. Hab mir dann sowas eingebildet, obwohl sie ja eigentlich nur das Beste für mich wollte in dem Moment. Also.
Ja, beschreib mal die Gier, die Kokain auslöst.
Die Gier ist unfassbar. Also wirklich nach dem Konsum, also beziehungsweise die Wirkung hält ja nur einen gewissen Zeitraum an und der wird immer weniger, beziehungsweise immer kürzer. Und die Gier ist dann wirklich so groß, also dass ich dann tatsächlich auch, ja, es tut mir jetzt sehr weh, meine Freundin sitzt ja auch mit im Studio, Gott sei Dank ist sie noch bei mir, aber dass ich dann beispielsweise auch einfach mal zu ihrer Karte gegriffen habe, mir da im Supermarkt Geld abgehoben habe.
Sonne.
Und ja, dann halt mir da einen Honig rausgelassen habe und den halt für Kokain eingetauscht.
Wir alle drei kennen es nur zu gut, die wir hier sitzen anscheinend.
Das genau, das habe ich auch
gemacht. Es ist unfassbar. Ja. Deshalb wollte ich auch nochmal nach der Gier fragen, weil ich finde, manchmal denke ich wirklich, dass das, also für mein Leben, für mein Verständnis, ist die größte Macht, der ich jemals gegenüberstand, ist die Gier, die Kokain auslöst.
Richtig, ja. Da kann ich auch jetzt, also auf dieses ganze Therapie-Dings kommen wir, glaube ich, noch.
Ja.
Aber ich kann da schon mal vorweggreifen. Ich bin jetzt seit 7 Monaten, am 28. ist es der 7. Monat, den ich clean bin.
Yes, Bro. Nice. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Freut mich. Ja, ich dachte immer, Cannabiskonsum wäre mein größtes Problem, aber mittlerweile ist es wirklich Kokain einfach. Und das hat später angefangen. Ich habe jahrelang Cannabis konsumiert und dachte immer, davon komme ich nie weg.
Ja.
Und jetzt mittlerweile ist Cannabis, ich sag jetzt nicht aus meinem Leben gestrichen. Also es gibt natürlich Triggerpunkte, wo, wenn ich das rieche oder was weiß ich, oder gerade auch im Freundeskreis, wenn da jemand konsumiert. Aber Kokain wirklich überdeckt das Ganze nochmal ums Zehnfache so.
Das habe ich schon von vielen gehört, dass dann die eine Abhängigkeit, von der man ja schon sprechen konnte bei Cannabis, auf jeden Fall, ne, eine Abhängigkeit, dass wenn aber Kokain dann noch dazu kommt, dass das dann alles übernimmt und dann wird Kokain die Hauptdroge.
Ja. Und mit den Benzodiazepinen, so das, war das dann vorbei, nachdem es diese Anfälle gab? Also waren Benzos danach durch?
Also wo Koks auch dabei war, ne?
Genau, also
danach, Kokain.
Danach waren Benzos tatsächlich immer noch nicht durch. Also ich hatte nach meinem zweiten epileptischen Anfall, man muss halt auch dazu sagen, was das für einschneidende Erlebnisse waren eigentlich.
Erzähl mal.
Also dann steht deine Familie da um dich rum. Vor allem, also wenn du diesen Anfall hast, du stehst da und wachst auf, irgendwie weißt nicht, wo du bist und liegst in einem Krankenwagen, ja? Also wenn du Glück hast und jemand um dich rum ist natürlich, dann ruft der am besten Falle den Krankenwagen an. Gibt auch ganz andere Fälle natürlich.
Ja.
Und du bist halt weg und wachst im Krankenwagen auf. Und die sagen dir dann, okay, sie hatten einen epileptischen Anfall gerade. Und dann habe ich das natürlich mit den Ärzten immer offen besprochen. Und dann steht deine Familie da plötzlich um dich rum im Krankenhaus und weint. Und
Gott, ey. Dann siehst du dich auf jeden Fall auch als Überlebender, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also,
Das ist so schön.
Ja, aber dann war halt darauf folgend nochmal ein sehr krasses Erlebnis. Da war ich dann bei einem Neurologen, kurz nach dem zweiten Anfall. Und der hat mich dann gefragt, wo ich das total abgelehnt habe, obwohl diese Frage eigentlich so krass war. Der hat mich gefragt, Sie sind 24 Jahre alt, wie lange wollen Sie denn noch leben? Und das hat mir wirklich so einen Fausthieb in den Bauch quasi gegeben. Also es war wirklich ein krasses Erlebnis. Und trotzdem habe ich das dann immer noch weitergemacht danach.
Das ist auch Sucht, ne?
Also ich habe zwar gewusst, okay, das Zeug fasse ich nie wieder an, das darf ich nie wieder konsumieren und ja, aber dann wurde es mir da irgendwie, kam es mir, ich habe sogar mal eine Pille einfach in der U-Bahn am Boden gefunden. Also zu, in so einem, die gibt's ja in so Blistern, wie man es von Medikamenten kennt.
Ja.
Und das habe ich in der U-Bahn am Boden liegen sehen und habe das dann aufgehoben und habe die genommen Und dann war ich sofort wieder drin. Also das.
Ach krass, davor warst du sozusagen sauber.
Ja, ja. Also ich habe nach diesem kalten Absetzen habe ich dann ein Medikament bekommen von dem Krankenhausarzt quasi. Das war gegen Epilepsie. Das musste ich dann irgendwie so 90 Tage nehmen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das heißt. Also selbst diese zwei Erfahrungen haben mich nicht davon abgehalten, das dann nochmal zu nehmen. Ja. Und gerade dann der Mischkonsum mit Kokain war dann so, dass, also da war dieses aufgewebste, was du, John, auch vorhin meintest, mit, das macht einen so unruhig und Dings, und man arbeitet dann mit Alkohol dagegen. Das haben halt dann Benzos gemacht. Also,
okay, ja, ja,
klar. Die haben dir dann irgendwie so dieses Aufgedrehte so ein bisschen rausgenommen und dich wieder ein bisschen locker gemacht und dann noch Alkohol dazu. Und dann war das wirklich, also, ja, das Toxischste, was man sich ungefähr, oder das Schlimmste, was man seinem Körper anmaßen kann, wirklich.
Du hast schon ein paar Mal jetzt erwähnt, die letzten 10 Minuten, da Alkohol dazu. Da würde ich gerne mal nachfragen, welche Rolle Alkohol, also hast du auch getrunken, also wann kam Alkohol nochmal generell dazu? Das haben wir so ein bisschen jetzt immer nur als Salz benutzt, quasi in der Haupterzählung von dir. Aber es ist natürlich auch ein Riesending, oder? Wann kam denn der Alkohol so richtig dazu und hast du auch Alkohol konsumiert, wenn die anderen Drogen nicht verfügbar waren, um überhaupt was zu spüren? Oder war es immer nur der Beikonsum?
Sehr wichtiger Punkt. Also ich habe tatsächlich mit dem Konsum von Alkohol erst angefangen, als das mit den Benzodiazepinen kam, weil das eben ja die Wirkung verstärkt und man wird ja völlig irrerweise dann irgendwie noch lockerer und denkt, das ist dann noch besser. Dann hat halt Alkohol so Einzug auch in mein Leben gefunden und natürlich, also wenn ich dann nichts hatte oder nichts konsumiert habe, dann habe ich Alkohol getrunken, definitiv. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute auch keinen Alkohol mehr trinke.
Sehr gut.
Weil das einfach so ein Katalysator ist, irgendwie sofort, also jetzt aus heutiger Sicht, sofort wieder zu anderen Mitteln zu greifen. Also,
danke, dass du das so ausgesprochen hast, denn das ist genauso. Ja. Von allen Therapeuten kriegt man das so gesagt.
Ja, absolut. Ja.
Entschuldigung.
Also, wir waren, wo kam der Rock Bottom quasi, da waren wir, glaube ich, vorhin stehen geblieben.
Ja, aber lass uns ganz kurz davor eine Sache noch klären. Was hat deine Familie dazu gesagt, als die im Krankenhaus da, also ich meine, da war das ja, das war ja dann klar, dass es um Drogen auch geht, ne? War das ja auch denen klar?
Ja, ja, ich war da auch ehrlich.
Und wie war die Reaktion darauf?
Entsetzt einfach. Also entsetzt und traurig und hilflos.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich das Schlüsselwort, ne? Okay, nee, das wollte ich nur mal ganz kurz nochmal erfahren, einfach und dann, so, also aber ab da war sozusagen offen, dass es diese Problematik so richtig gibt.
Richtig.
Okay, und dann wurdest du auch unterstützt oder wie, also du musst dazu jetzt auch nicht sagen, wenn das jetzt so nahe tritt, aber.
Doch, also ich wurde da natürlich unterstützt im Sinne von nicht mehr machen und. Ich vertraue dir da auch, dass du daraus jetzt gelernt hast, weil das ist ja eigentlich auch die normale menschliche Reaktion, dass wenn man da im Krankenhaus liegt und seine ganze Familie da in Mitleidenschaft zieht, dass man dann wirklich auch die Finger davon lässt.
Sollte man meinen, ja.
Sollte man meinen, ja, aber so war es halt nicht.
Sucht.
Und zu dem Zeitpunkt war ich natürlich auch schon erwachsen und du kannst ja jemanden auch irgendwann dann nicht mehr kontrollieren quasi und... Ja. Ja, das waren sehr schwierige Zeiten für meine Mutter vor allem, also für meine Familie im Allgemeinen, die da quasi dann einfach hoffen mussten, dass ich nicht wieder irgendwie abrutsche. Und als ich da mal eben für ein paar Wochen, also ich war nie clean, also das kann man so nicht sagen. Ich habe weiterhin Cannabis konsumiert und aber als ich halt diese Benzodiazepine, das war dann erstmal wichtig, dass der Konsum davon nie wieder vorkommt. So, das stand im Vordergrund, weil das einfach wirklich auch dein komplettes Nervensystem zerstört. Also so ein epileptischer Anfall kann natürlich auch tödlich enden. Das ist auch klar. Also das ist sehr heavy, die Nummer.
Auf jeden Fall, ja, genau. Nee, dann lass uns jetzt auf diesen Rock Bottom zukommen. Erzähl mal einfach weiter sozusagen, wie es dann da
Ja, das war halt dann an dem Punkt, wo ich vorhin aufgehört habe, mit der Sache, wo ich dann meine Freundin sozusagen bestohlen habe. Ja. Ich sag immer noch sozusagen, obwohl es einfach so war, also im Endeffekt. Bloß es fällt mir einfach schwer, das so auszusprechen, immer noch.
Ja, klar.
Gerade hier vor Publikum sozusagen.
Es ist Sucht. Ich finde, man muss auch ganz klar sagen, ich verstehe es zu 100%, aber wir reden ja mit vielen Leuten und es ist so, es zieht sich halt krass durch. Es ist genau das, was passiert. Und es ist natürlich so krass schambehaftet und man will es nicht wahrhaben. Und ich und Hagen, wir haben es ja ganz genauso. Ja.
Wie oft haben wir hier schon geweint wegen genau diesem
genau.
Punkt?
Genau, und es ist so scheiße. Und das Einzige, was halt aber eine Wahrheit ist, ist, man hätte es ja ohne die Scheißsucht nie getan.
Richtig,
und ich finde, das bewahrt immer noch diese Menschlichkeit in mir, wo ich sagen kann, das bin ich plus Substanz. Ich als John würde es niemals tun, genauso wie du es als David wahrscheinlich nie tun würdest und du als Hagen. Ja, ich finde es immer wichtig, dass wir diese Wahrheit auch annehmen. Ja.
Richtig, ja. Also absolut kann ich eigentlich gar nichts zu beitragen noch. Also das stimmt absolut so. Ich bin nicht der Typ dafür, so überhaupt nicht. Aber das hat eben diese Gier, dieser Kokainkonsum, die Gier nach Kokain hat das halt mit mir gemacht, so dass ich dann wirklich einfach meinen Kopf gefühlt ausgeschaltet habe in dem Moment, wo ich das
nicht gefühlt, er wird ausgeschaltet, ja. Teile deines Gehirns, das hat der Shanti mal hier erklärt schon in der Folge, Kopfsache 1 und 2, dein Kompass, Kokain umbrückt den oder die Sucht und das ist jetzt keine Entschuldigung, aber eine Erklärung.
Ja.
Warum eben sehr viele, nicht alle, aber sehr viele Süchtige anfangen zu stehlen.
Ja.
Ja, weil man die Gier größer ist. Am Ende, David, kannst du bestätigen, in dem Moment denkst du ja nicht an, oh, was habe ich getan, sondern gleich habe ich die Substanz. Und das ist doch das Allerwichtigste.
Ja, richtig.
Okay, also das ist dann passiert sozusagen, genau, da war es ja. Also,
genau.
Ja, dann.
Und dann habe ich mich halt wirklich auch tagelang nur noch von meiner Freundin entfremdet sozusagen und ihr gegenüber nur noch Scheiße gebaut und ja, war einfach ein Arschloch, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und dann waren auch solche Sachen wie zum Beispiel, wir gehen zusammen ins Fitnessstudio. Da habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht ins Fitnessstudio, hab natürlich ihr den Konsum auch verheimlicht, weil ich natürlich nicht wollte, dass sie jetzt sagt, okay, muss mal aufhören und keine Ahnung. Und das wollte ich natürlich in dem Moment gar nicht wissen. Und ja, dann saß ich irgendwann im Fitnessstudio. Ich bin einfach nur quasi provisorisch mitgegangen, um dann da ins Solarium mich einzusperren. Und dann habe ich da halt Kokain konsumiert, so während meine Freundin Sport gemacht hat und habe halt gesagt, ja, mir ist nicht so nach Sport und keine Ahnung. Und da bin ich tatsächlich dann auf euren Podcast gestoßen und da war ich wirklich komplett am Tiefpunkt. Hab dann auch die Instagram-Page Sucht und Süchtig eben angeschrieben.
Ja, vielen Dank dafür nochmal.
Haben wir geantwortet sofort?
John hat geantwortet, ja, der Meister John.
Ja, das war ein sehr netten, wir hatten einen sehr, sehr netten Austausch, muss ich sagen.
Also
ich meine,
sehr, sehr gefühlvoll.
Wir haben geantwortet, ja.
Also ich habe da, glaube ich, geheult, auch in der Sprachnotiz. Keine Ahnung, mir ging es da wirklich richtig, richtig schlecht. Und dann hat John da auch gut auf mich eingeredet und gemeint, ey, du bist nicht allein, dieses Dings, das wiederholt sich bei mir im Schädel immer wieder dann auch so irgendwie. Das war der Tiefpunkt so, wo ich dann wirklich auch nichts mehr von dem Konsum hatte. Also
ja. Ja, ja, ja.
Wie war das im Solar? Ganz kurz, ne?
Gott, ich
war das ein.
Oh, das schüttelt mich.
Ja, ja, mich nämlich auch.
Ich hatte ja nicht die Solarium-Situation, aber Millionen andere, die genauso waren. Du gehst irgendwo hin mit, zum Beispiel ins Kaufhaus. Ja, und ich nehme mir ganz viele Sachen mit in die Umkleidekabine, um sie anzuprobieren. Ich apostrophiere. Dabei konsumiere ich da einfach und hänge am Handy, gucke Porno. So, zum Beispiel, ja.
Ich wollte jetzt auch meine Frage, wäre jetzt gewesen, hattest du Spaß beim Konsum alleine eingesperrt sozusagen Solarium?
Überhaupt nicht.
Genau, da ist nämlich der Punkt und das finde ich auch so wichtig an alle, die zuhören. Es ist so scheiße am Ende einfach.
Was hast du denn gemacht im Solarium dann? Auch am Handy einfach gedattelt?
Ja.
Ja.
Ne? Krass, oder? Wo das endet alles, ja? Also meine Güte.
Du bist immer am Handy oder, ich weiß wieder nur ein Beispiel mit dem P-Wort, aber man recherchiert, man guckt, aber es hat ja auch keinen Sinn.
Man macht nur Quatsch im Endeffekt. Und der Konsum überwiegt einfach, ist stärker als alles andere dann in dem Moment und man hat keinen Spaß mehr daran. Und so ging es mir dann. Und ja, also es ist ja eigentlich eine Substanz, die auch Gefühle eher wegdrückt, würde ich sagen, anfangs. Aber es ging dann irgendwann komplett in die andere Richtung. So dass ich dann wirklich auch so geheult habe dann alleine da im Solarium, weil ich mir gedacht habe, ey, was ist mit mir und wo bin ich hier gelandet eigentlich jetzt gerade? Ja.
Das hatten wir auch beide. Ja, alles schön. Bei mir waren es Wochen am Ende, ich nur geweint habe.
Krass. Okay, und dann du hast ja dann gemerkt, so, ich muss was ändern. Und jetzt lass uns mal den Berg jetzt aufsteigen.
Jawohl.
Und schauen, wo es wieder...
Wir verlassen den blöden Drogenzug und gehen jetzt in den wunderbaren Heißluftballon mit Benjamin Blümchen.
Wie hat sich dadurch sein Leben zurückgeholt? Ja,
genau, positiv.
Genau, also ich habe ja schon angeschnitten, dass ich euch angeschrieben habe, wo mir John dann geantwortet hat. Und daraufhin bin ich dann...
Haken freut sich.
Ja, John, das ist doch super. Ja. Ja. Das ist eine Beispiel.
John war der Samariter in der Situation. Genau.
Einmal habe ich eine Nachricht beantwortet.
Es macht nur Spaß, es ist super. Genau das wollen wir ja machen. Genau das ist die Arbeit, warum wir beide hier sind.
Deswegen
heute auch, David.
Riesen Props an euch, dass ihr da so... Also es hat mir auch geholfen, hier überhaupt so ehrlich zu sprechen. Also ich hätte mir nie vorstellen können, das so ehrlich rauszulassen. Aber ja, ihr macht da wirklich, glaube ich, Leuten halt ein Vorbild, oder seid Leuten Vorbild, da offen drüber zu sprechen. Und das ist ja der Anfang von allem eigentlich. Was habe ich dann gemacht? Ich bin erstmal zum Blauen Kreuz gegangen.
Ja gut, Drogenhilfe.
Drogenberatungsstelle.
Drogenberatungsstelle, richtig. Ja. War bei mir direkt um die Ecke.
Wie waren die da?
Ah, sehr cool. Also ich bin da mit dem Herrn, mit dem ich dann auch meine Therapie quasi durchgeplant habe. Bin ich da wirklich... Der hat sich auch wirklich extra Zeit genommen. Keine Ahnung, wir haben, normalerweise hast du da ja eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie Redezeit und um durchzugehen, wie geht jetzt, du bist jetzt an dem Punkt, okay, es ist jetzt so und wie finden wir da raus? Und da habe ich wirklich teilweise 2 Stunden mit dem Mann geredet so. Und
super. Ja.
Der hat mir wirklich da auch ein bisschen meinen Arsch gerettet, so muss ich wirklich sagen. Also der hat gesagt, es... Du bist noch jung, also ich bin 27, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Und du hast ja eine heftige Drogenkarriere schon hingelegt und wir müssen jetzt schauen, wie wir dich da rauskriegen. Und dann war das halt quasi ja langer Weg erstmal, bis ich da eine Therapiestelle gefunden habe. Habe ich dann am Ende auf jeden Fall, also mit Hilfe vom Blauen Kreuz, deswegen an alle. Da kann man sich jederzeit hinwenden und wenn ihr euch irgendwie kacke fühlt oder so oder wisst, generell für jeden ist das, glaube ich, gut, der mit Drogen irgendwie zu viel rumhantiert oder zu viel konsumiert, eine gute Sache, sich da einfach mal hinzuwenden.
Das ist ja Johns Mantra am Ende, ne? Immer der Weg in die Beratung.
Absolut.
Ja. Und das ist so wie schön, dass das so schön funktioniert.
Ja.
Ja, es hat super funktioniert.
Also liebe Grüße ans Blaue Kreuz.
Liebe Grüße auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber
so. Ist okay, wir grüßen einfach das Blaue Kreuz.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist ja gut. Was für eine Form von Therapie hast du denn beantragt?
Drogentherapie, also.
Eine stationäre, oder?
Ja, richtig. Ja, genau. Stationäre Therapie. Hat circa ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich auch einen Platz hatte.
Ja, das ist leider manchmal so. Ja,
ja, wie war die Zeit, diese Zeit des Wartens?
Die Zeit war furchtbar. Also, ich hatte Gott sei Dank meinen Kollegen da eben vom Blauen Kreuz, der mich da unterstützt hat in der Zeit. Wie gesagt, ich habe eine stabile Beziehung seit 4 Jahren fast jetzt und meine Frau hat mich da wirklich auch sehr unterstützt. Aber trotzdem, ich habe dann zum Beispiel, weil ich bin ja auch auf Social Media aktiv durch meine Musik und so und habe dann da das Wort Smober erfunden, was total absurd ist, weil also das... Um das kurz auszukurbeln, das heißt quasi sober, aber noch Cannabis konsumieren. Also smoken, aber sober.
Okay.
Und so. Also wie absurd aus heutiger Sicht ist das bitte, sich selbst und auch die Außenwirkung, also zu sagen, ich bin sober, also dann, das signalisiert Menschen da draußen ja quasi, okay, du bist sober, aber du kiffst halt, also, sorry, ja, du konsumierst ja Cannabis.
Ja, das ist halt das Gehirn dann, ne?
Das ist ein bisschen absurd, das stimmt.
Ja, das macht dann halt so den ganzen...
Da habe ich mich dann in der Zeit, wo ich beim Blauen Kreuz da auf dem Weg zur Therapie quasi war, habe ich mich dann schon irgendwie so gefühlt, als würde es jetzt, also es war, das Gefühl ging voll bergauf und natürlich war ich aber trotzdem immer noch oft auf Substanzen und ganz häufig nach so intensiven Gesprächen mit dem Berater bin ich dann erstmal zu Aldi gegangen und habe mir da 2 Dosen Alkohol, also diese Dosengetränke halt geholt und habe mir das wirklich in die Birne reingekippt halt, also das war dann schon starker Konsum so von Alkohol, um mich einfach so, ja, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich das hinter mir, jetzt kann ich mich belohnen, so. War total absurd im Endeffekt. Aber.
Das ist wieder Sucht, denn, ja. Ja.
Ja, und da war natürlich dann auch nach wie vor Kokainkonsum mit im Spiel. Ja, dann bin ich irgendwann auch zu den Narcotics Anonymous gegangen.
Gut, ja.
Hab mich da sehr häufig, also sogar teilweise 2-mal die Woche in die Runde mit reingesetzt.
Hast du was gesagt?
Ich habe immer was gesagt und ich habe mir gewünscht, ich könnte mehr sagen. Ja. Weil das Ding ist halt, also dieses Programm finde ich super, also dass es das gibt und so, aber man hat halt eine gewisse Redezeit und du kannst jetzt nicht die ganze Runde da voll quatschen, wie es dir geht, so, sondern jeder hat natürlich aus zeitlicher Sicht einen Rahmen, in dem man erzählen kann und da habe ich halt dann auch gemerkt, okay, fuck, ich muss darüber reden, ich muss mit irgendwem darüber reden, der sich auskennt und das war so in der Überbrückungszeit, hat mir das dann schon sehr geholfen.
Voll gut, dass du, ich meine, weißt du, ich finde das gerade, ich habe richtig, finde richtig toll, natürlich hat man dann ab und zu, hast du noch konsumiert, nur du bist trotzdem, du hast dich damit beschäftigt, du bist zu NA-Meetings gegangen, du hast dich um die stationäre Therapie gekümmert, du wusstest, die beginnt irgendwann. Und ich finde, dass diese Übergangszeit ist auch schon beschissen.
Ja, absolut.
Weißt du, und trotzdem hast du das gut gemacht.
Ja.
Ich meine jetzt nicht den Konsum, aber du weißt, wie ich meine, dieses auf der Metaebene.
Man muss halt am Ball bleiben dieser Zeit.
Am Ball bleiben.
Das ist halt das Problem.
Dass man alleine nicht es weglassen kann. Natürlich kann man es
nicht. Nee, sonst bräuchte man ja nicht auf die sonst für die Therapie die Wartezeit.
Danke, du weißt, so meine ich das auch. Dass man jetzt nicht sofort jetzt, wenn ich es weglassen könnte, dann bräuchte ich ja die Stationäre nicht.
Ja, genau.
Ja? Aber dass du am Ball geblieben bist, dafür riesen Respekt. Und
danke.
Dann kommen wir jetzt.
Wie lief es dann aber parallel mit deiner Mucke?
Ah ja.
Also jetzt auch in dieser Phase zum Beispiel, in der Phase, wo du erkannt hast, wie problematisch es ist, und dann, du hast ja selber vorhin auch gesagt, du hast ja sehr viel, der Content war ja sehr viel Drogenkonsum von deiner Musik, so jetzt erkennst du, dass es dieses Problem gibt, ja, und kümmerst dich auch darum, war dies der Punkt, wo sich auch deine Musik verändert hat?
Das hat sich auf jeden Fall in meinem Kopf dann verändert, also ich habe gemerkt, okay, ich möchte das nicht mehr machen, also ich möchte keine Drogen mehr verharmlosen oder verherrlichen oder... Also habe ich nämlich ganz oft auch früher in Songs, also wenn man sich alte Songs anhört, dann merkt man das auf jeden Fall.
Ja, ich habe mir ein paar Sachen gehört auch schon vor einiger Zeit, das ist halt auch... Ja,
das ist völlige Verharmlosung und das ist natürlich, ich erreiche auch junges Publikum und da schäme ich mich mittlerweile fast schon für so, was ich da rausgehauen habe. Und die Musik an sich habe ich komplett dann schleifen lassen erstmal, also in der Zeit, das war mir dann einfach nur wichtig, okay, ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern, ich kann jetzt in dem Moment keine Musik machen. Also ich habe jetzt nach der Therapie quasi mein Album fertig gemacht und das kommt jetzt bald.
Ja, sag mal ruhig, sag mal wann und wo. Also kannst du ruhig hier auch ansagen. Das ist kein Problem.
Mein Album kommt am 29.03. raus. Therapie ohne Ende heißt das.
Yeah!
Sehr geil.
Wo ich sehr viel auf diese Thematik eingehe und Therapie ohne Ende natürlich. Sagt ja schon der Name, also die Therapie hat im Endeffekt kein Ende. Also Therapie begleitet dich in dem Zeitraum und gibt dir quasi Stütze einfach. Aber danach kommst du raus und bist immer noch auf dich selbst, also für dich selbst verantwortlich und musst es irgendwie hinkriegen, halt dich jeden Tag da dran zu erinnern, dass du diesen Weg gegangen bist, aus einem Grund, also.
Ja, ja. Toll gesagt.
Jetzt will ich ja auch so, also ich weiß, was ich mir am 29.03. kaufe von Nicki Nice. Therapie ohne Ende.
Nicki Nice, hört da rein, abonniert ihn auf Instagram. Komm, jetzt bist du in der Therapie angekommen. Richtig?
Ja.
Wie, ach, du kannst das jetzt zusammenfassen. Wir gehen jetzt hier nicht den Wochenplan durch wie John und ich, ne? Ja, genau, das lassen wir mal allein, aber wie kannst du Leuten, wie hast du Therapie wahrgenommen dort und wie kannst du Leuten auch die Angst vielleicht nehmen?
Die Angst kann ich nehmen, indem ich sage, es ist anstrengend, aber es hilft einfach am Ende des Tages. Also ich wollte zum Beispiel auch am ersten Tag sofort hinschmeißen, hab meine Freundin heulend angerufen, hab gesagt, ey, kannst du mich abholen hier, ich pack das nicht. Weil halt, also ich war jetzt nicht in einer privaten Einrichtung und ich denke, die meisten Konsumenten können sich das auch, also sehr viele können sich das natürlich nicht leisten, in irgendeine private Dings zu gehen, Einrichtung. Gott sei Dank wird das aber von der Rentenversicherung übernommen. Ganz
genau.
Also im üblichen Fall. Ja. Versucht es einfach, geht hin, macht es, selbst wenn es irgendwie einen Therapieabbruch gibt oder so. Habe ich auch viele erlebt, die dann einfach gesagt haben, okay, ich schmeiß es hin, von denen ich jetzt aber auch dann nichts mehr gehört habe, so wie es denen geht. Ich habe da jetzt auch keine Freundschaften oder so geknüpft, so wie ihr das glücklicherweise gemacht habt, also so wie ihr euch gefunden habt. Es ist wirklich halb so schlimm, wie man sich das vorstellt. Es ist.
Hast du eine Art Schlüsselerlebnis auf Therapie, wo du sagst, boah, ich weiß noch genau an diesem einen Tag, in diesem einen Moment, in diesem einen Gespräch, habe ich was begriffen?
So gesehen nicht, nee. Ich habe nur, also bei mir war das wirklich dieser komplette Prozess quasi, diesen Weg zu gehen, das hat mir einfach irgendwie gesagt, okay, hab ich das jetzt wirklich umsonst gemacht oder?
Ja, okay.
Ja, ja, verstehe ich sehr gut.
Diese ganze, das ist ja schon eine ganze Menge, die man da auf sich nimmt quasi und kostet auch sehr viel Mut und dieser ganze Prozess im Ganzen hat mir quasi so dann gesagt, okay, Alter.
Wie war das da zu leben mit dem Zimmergenossen? Hattest du auch diese ganzen Therapieformen, Kunsttherapie, Ergotherapie,
ja. Gruppentherapie, Einzeltherapie, Ergotherapie, wir hatten auch Arbeitsgruppen.
Ja,
also
hat John geliebt, die Arbeitsgruppen.
Ja, ich hab's auch gehasst, muss ich sagen.
Aber darum geht's auch nicht, dass man's liebt.
Darum geht's auch nicht, ne? Das ist gut gesagt. Ja, wir hatten da so einen Kiosk zum Beispiel, da musstest du dann, also es war immer so eine Rotation, Küchenjob und dann wieder den Kiosk, die Pforte machen und ja, im Endeffekt kann ich nur sagen, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, so.
Sehr gut. Ja. Ich finde auch nochmal, du sagst häufiger, du erreichst auch ein junges Publikum, wa?
Ja.
Magst du nochmal so, einfach ein paar Sachen an deine, also speziell auch an deine Hörer oder an deine Leute sozusagen auch sagen, die dich ja kennen, wahrscheinlich noch über Drogen-Content.
Ja.
Und was du jetzt auch noch vielleicht dazu nochmal so sagen kannst.
An alle die, die ich da irgendwie bestärkt habe, in irgendeiner Form etwas zu konsumieren, das tut mir schrecklich leid und das ist der Weg, den ich jetzt komplett vermeiden werde und macht auf gar keinen Fall irgendwas nach, was ich in meinen alten Songs von mir rede. Das war alles im Nebel meines Konsums entstanden und Drogen sind einfach nicht richtig. Drogen sind furchtbar und machen dich am Ende des Tages kaputt. Und lasst einfach die Finger davon. Und wenn ihr Hilfe braucht, wie gesagt, Blaues Kreuz, es gibt viele Anlaufstellen. Und Therapie ohne Ende. Will ich einfach mal so.
Ich habe eine Gänsehaut gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde deinen Weg, ich finde es so geil, dass einfach, wie du von etwas so lebensbestimmt, also ich meine, es hat ja von uns allen das Leben bestimmt, die Sucht, ja, aber bei dir ja auch beruflich und so. Und wie du von da dich über diese negativen Ereignisse durchgekämpft hast, bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist. Du hast mir schon vor langer Zeit mal geschrieben, ey, ich würde so gerne mal vorbeikommen, komm, wenn ich meine Therapie, wenn ich ganz clean bin und so, dann komme ich vorbei und es ist so geil, dass du jetzt hier sitzt. Und das geschafft hast mit so großer Stärke, dass deine Freundin noch da ist, dass einfach, dass du noch lebst, nach deinen Erlebnissen, die du hattest. Ich finde, ich habe richtig eine Gänsehaut, auch gerade bei dem, was du gesagt hast.
Ich
und
auch.
Ich glaube, dass du ganz vielen Kids da auch noch jetzt mit Therapie ohne Ende auch noch helfen kannst.
Auf jeden Fall, das ist das Ziel.
Ich habe noch eine Frage. man lernt ja ein paar Skills auf Therapie, also man lernt sehr, sehr viele Dinge. Wann du jetzt Suchtdruck hast, was ist denn so deine Skillkette, deine Strategie, um den akuten Suchtdruck, der, wie wir wissen, gar nicht so lange immer vielleicht dauert,
ja,
dem zu entgegenzusteuern? Das würde mich noch interessieren. Was hast du mitgenommen?
Sehr scharfes Essen.
Ah ja.
Ja, genau.
Sehr scharfes Essen und kalt duschen. Das hat man jetzt im Podcast, glaube ich, schon häufig gehört, aber stimmt, ja, es ist halt normal, einfach irgendwie.
Ich kämpfe für the cold shower.
It's a thing.
Und ich muss mich jedes Mal dazu überwinden.
Oh ja.
Ja,
ja. Ja, ja. Ich wollte heute Morgen, ich habe es nicht geschafft.
Ich auch nicht.
Hagen hat es wahrscheinlich geschafft.
Ja. Ja, ja, aber bei Suchtdruck funktioniert, zumindest um die Skillkette vielleicht zu starten, ne?
Es funktioniert, natürlich ist der Suchtdruck dadurch jetzt nicht ausgelöscht.
Ja.
Ja, ja.
Ich glaube, in der letzten Folge, oder mit Gabriel Hilft war das, glaube ich, in der Folge, da habt ihr drüber gesprochen, dass das mit diesem jeden Tag, also jeder Tag ist ein neuer Tag.
Ja.
Und dieses Ding mir immer zu verinnerlichen wieder, also morgen wird ein Tag sein und ich werde aufstehen und mich freuen, dass ich gestern eben nicht konsumiert habe. Genau. Das ist so ein Ding, wo ich mich wirklich täglich dran hochziehen kann und einfach so, okay, morgen wache ich auf und weiß, ich habe es geschafft, heute schaffe ich es wieder.
Ja, mega gut. Ja, guter Typ. Übrigens auf seiner rechten Hand das Respect Women tätowiert. Was verdammt cool ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich ganz gut. Ich ganz ehrlich gesagt, ein nice Tattoo. Wunderbar. Ja, ey, vielen, vielen Dank, dass wir dich als Gast haben durften.
Ja.
Ja.
Ich danke euch.
Wie gesagt, 29.3. habe ich mir richtig gemerkt.
29.3. ja.
Therapie ohne Ende von Nicky Nice.
Ja. So, eine Frage habe ich noch, und zwar, du hast ja wie so viele Rapper ja auch Gesichtstattoos, war auch am Hals und stark tätowiert. Wer sind deine Rap-Vorbilder und eiferst du dem immer noch nach und bereust du jetzt auch Dinge, wie alte Tracks, hast du ja schon gesagt, aber jetzt zum Beispiel auch Tattoos oder andere Entscheidungen in deinem Leben, die du da diesbezüglich getroffen hast?
Ja, also ich bereue da vieles. Also musikalisch habe ich, glaube ich, schon angesprochen, ja, dass ich das auf jeden Fall bereue, was ich da von mir gegeben habe. Vielleicht nehme ich die Sachen auch runter. Darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Muss ich nur schauen, wie ich das, weil ich war damals in Verknüpfung mit einem anderen Artist quasi zusammen, der mich produziert hat und die Songs sind teilweise so verstreut hochgeladen, also wo ich jetzt nicht Zugriff habe auf das und so. Das ist ein kleiner Prozess, aber will ich auf jeden Fall mal schauen, was ich da von den Songs, die jetzt wirklich, sag ich mal, unter die Gürtellinie da gehen und wirklich den Konsum zu hart verharmlosen, dass ich da nochmal was rausnehme.
Ja. Das kommt aus deinem Herzen, dieses Gefühl schon, oder?
Das kommt auf jeden Fall vom Herzen, ja, weil ich mich da einfach irgendwie nicht mehr drin sehe, einfach.
Ja, ja. Und generell in dieser Rolle jetzt, also, ja, nee, sag mal weiter, genau, wir haben noch Vorbilder, hatten wir noch, so rap-technisch von früher, wer war dein Einfluss?
Ah, Lil Wayne, auf jeden Fall.
Ah, Weezy, okay.
Weezy.
Auch viel, auch stark tätowiert.
Auch stark tätowiert, auch im Gesicht tätowiert, auf den Augenlidern und so. Man muss halt sagen, diese ganzen neue Generation Rapper quasi, die beispielsweise Lil Peep oder XXX, die gestorben sind am Konsum.
Genau.
Also die ja auch mit Benzodiazepinen viel in Kontakt waren und auch deswegen, also ich weiß jetzt nicht, was genau bei den Leuten die Todesursache war. Ich glaube, es war Fentanyl, irgendeine gestreckte Pille bei Lil Peep.
Genau, ja.
Aber ja, das sind natürlich schon so Leute, die man sich dann irgendwie angeschaut hat und dem man das auch in gewisser Weise nachgemacht hat. Ja, ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich habe Fuck Life im Gesicht stehen.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, erinnert es mich an diese an diesen Absturz und das habe ich mir natürlich auch komplett im Delirium quasi stechen lassen.
Ja.
An alle jungen Leute, auch an die Älteren natürlich, macht es nicht nach, ich werde es mir auch weglasern lassen und gerade um vielleicht auch nochmal auf gestorben zurückzukommen, also ich habe auch zwei sehr enge Freunde schon verloren, und beide mit 27 und ich bin selber 27. Das war auch nochmal so ein Schlüsselpunkt für mich zu sagen, okay, ich will nicht auch mit 27 den Löffel abgeben, so.
Ja.
Und ja, das
Oh Gott, ja.
Einfach krass. Also das dass das jetzt schon so, also durch diese harten Medikamente und diese Sachen, dass das jetzt schon anfängt, dass Leute wirklich so früh auch schon an Drogen sterben, beziehungsweise gut.
Ja, es ist doch.
Heroin und solche Substanzen gab es auch schon früher, und aber es hat halt jetzt nochmal was ganz Neues irgendwie Einzug gefunden, und ja, das ist auf jeden Fall ganz gefährlich und macht es auf gar keinen Fall. Also
ja, danke für den Appell. Hast du dich in der Gruppe, ich denke gerade an der, an die Gruppe, ja, wir sitzen jetzt alle im Kreis, ja, und stellen uns am Anfang vor, nochmal um den Bogen zu spannen zum Beginn der Sendung, ich weiß noch, wie ich in meiner ersten Gruppe war und der links von mir sagt, ja, ich bin so und so alt und ich bin Polytox. Und ich wusste damals gar nicht, was das bedeutet, hab ihn dann nach der Gruppe gefragt, und jetzt nach der Folge ist das auch das, was du, also können wir kurz erklären, was das ist, aber bist du auch, war das die, so wie du dich dort auch vorgestellt hast, also mehrfach abhängig?
Ja, definitiv. Also lustigerweise hieß mein erstes Album, mein erster Albumname war tatsächlich sogar Polytox.
Ach krass.
Das fand ich dann aber zu negativ behaftet, und das Album ist sehr positiv, also geht weg von Drogenkonsum, sage ich mal. Es befasst sich natürlich auch mit dem Konsum und mit den schlechten Sachen. Also es sind auch harte Tracks drauf, aber es geht wirklich so weg von Drogenkonsum. Eine Single ist schon draußen, Rolling Stone heißt sie. Und da rappe ich wirklich halt drüber, wie krass das, wie schnell das geht und wen man da alles mitreißt. Deswegen Therapie ohne Ende war dann ein schönerer Name, aber ich habe mich da, um auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen, ich bin ein bisschen abgeschweift gerade.
Also nicht schlimm.
In die Selbstwerbung auch so ein bisschen, aber
fair enough.
Polytox. Ich habe mich da als Polytox vorgestellt, und das bin ich auch. Und das macht das Ganze nicht einfacher, aber es ist trotzdem lösbar. Es gibt einen Weg, es gibt immer einen Weg.
Ja, und kannst du nochmal kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, Polytox ist mehrfach abhängig, wie jetzt bereits gesagt wurde. Es ist sehr selbsterklärend, es ist einfach eine Abhängigkeit von mehreren Substanzen. Genau. Ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen, zu dem, was du davor gesagt hast, und das kann ich nicht oft genug sagen. Ich weiß noch genau, als ich nur in Anführungsstrichen Cannabis konsumiert habe, und ich habe ja auch als junger Erwachsener angefangen, harte Drogen zu nehmen, aber mit Tod kam ich nie in Verbindung. Auch am Anfang noch, als so 2-3 Jahre Drogenkonsum und so, da gab es das nicht. Ich glaube, fast, also die meisten Leute, die wir jetzt hier hatten, haben Leute verloren an Drogen. Die Leute auf Therapie haben fast alle Leute verloren an Drogen. Das heißt, diese ganze, dieser Drogentod ist etwas, was viel realer und präsenter ist, als man es in irgendeiner Form mitbekommen kann, wenn man Drogenabhängige nicht gut kennt. Aber es passiert verdammt oft. Also es ist nichts, was ein paar Mal im Jahr passiert oder so. Dazu kennen wir viel zu viele Leute jetzt, die einfach Menschen verloren haben. Und ich bin einfach immer wieder schockiert davon, dass es so viel passiert. Ja, und ich möchte einfach nur, ja, ich kann aber diesen Punkt nicht oft genug betonen, weil man darf es einfach nicht entkoppeln. Man darf nicht vergessen, dass es sich um eine tödliche Krankheit handelt. Man darf nicht vergessen, dass die Substanzen töten können bei Überdosierung oder einfach auch beim Erstgebrauch schon, weil man einfach Pech hat. Ja, es gibt einfach eine riesige Bandbreite an Dingen, die passieren kann. Und es kann halt auch einfach immer der Tod sein. Von daher passt bitte, bitte auf euch auf. Hier sitzen wieder 3 Leute, die sich als Überlebende bezeichnen. Ja. Alle mit mehr oder weniger Nahtoderfahrungen. Und
Und wir kennen alle Menschen, die gestorben sind.
Genau, und ich wollte es einfach nochmal unterstreichen. Ja, ich finde es einfach verdammt, verdammt wichtig.
Ganz wichtig.
Ja. Okay. David, wir haben noch
die Playlist.
Drucht und flüchtig. Ich würde mal, also du darfst 2 Lieder auf unsere Playlist addieren. Ich schätze mal, Rolling Stone wird eins davon werden. Ich hoffe es.
Rolling Stone von Nicki Nice kommt auf jeden Fall drauf.
Ja. Sehr gut. Und was haben wir noch?
Was haben wir noch?
Eine Sache, die dich inspiriert hat, die dich irgendwie, die dir Kraft gibt vielleicht.
Rocketman.
Oh ja.
Rocketman.
Ja.
Sehr schön. Und noch eine letzte Frage. Biggie oder Tupac?
Tupac.
Okay.
Blur oder Oasis?
Boah.
Gute
Antwort. Das ist überhaupt nicht meine Zeit. Oasis.
Yes!
Natürlich Oasis, ganz klar.
Okay. Dann drück mal bitte auf diesen Knopf, mein Freund. Vielen Dank. Genau, und wenn ihr auch mit Konsum kämpft, wenn ihr Leute kennt, die Probleme mit Substanzen haben, mit Drogen haben, aber auch andere psychische Probleme, oder wenn ihr selbst psychische Probleme habt, dann lasst euch behandeln. Wir haben ganz tolle Systeme dafür in unserem Gesundheitssystem. Wir haben ein super Suchthilfesystem. Es gibt unendlich viele Selbsthilfegruppen für jedes Problem, was ihr euch nur vorstellen könnt. Ergreift die Hände, die euch gereicht werden. Die Menschen, die euch helfen, sind Leute, die es mit Leidenschaft tun, die es mit Herz tun. Und es kann sich alles ändern. Ihr könnt euer Leben zurückbekommen, so wie David es gemacht hat. Und egal, was passiert ist, schämt euch nicht. Holt euch Hilfe. Denn es funktioniert. Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.